Moin, hallo und servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast. Wir haben uns heute gedacht, wir verbinden mal das Unterlassene mit dem Nützlichen sozusagen und erzählen euch mal, was eigentlich unsere Award-Picks sind, Schrägstrich gewesen wären. Denn wir sind ja jetzt schon ein paar Spiele in der Saison. Normalerweise gebührt sich's nicht, da direkt über die Awards zu sprechen, sondern vorher. Das haben wir zeitlich nicht mehr hingekriegt und deswegen haben wir uns gedacht, na gut, jetzt können wir mal drüber sprechen. Wir wissen ja ungefähr, wen wir vor der Saison gewählt hätten und wen wir vielleicht jetzt wählen würden. Ist das anders? Also hat uns der Hype voll ins Gesicht getroffen sozusagen beim einen oder anderen oder halt nicht. Und da werden wir jetzt dann gleich mal drauf eingehen und dabei natürlich noch den einen oder anderen Spieler mit besprechen. Und darauf folgend wollten wir auch nochmal unsere League Pass Rankings zum Besten geben, denn eins muss man ja schon sagen, die neue Saison hat wirklich, wirklich viel zu bieten, oder Patrick? Ist schon einiges los.
Ja klar, absolut. Also wir haben zuerst 10, 12 Spiele gemacht von jedem Team, aber trotzdem ja jeden Abend eigentlich was zu sehen, außer gestern. Shame on America Voting, I guess. Ja, aber ansonsten jeden Tag eigentlich geile Spiele zu sehen, finde ich. Oder zumindest welche, die man sich interessant machen kann. Seien es die Rookie-Matchups oder ja Sophomores, die da reinkommen. Oder eben die Contending-Teams, die ja auch ganz spannend sind. Plus Utah und Co., die wir schon abgeschrieben haben, die sich doch noch nicht ganz geschlagen geben und aktuell die Western Conference sogar anführen.
Ja, ich finde es halt krass, weil wir haben dieses Jahr wirklich, also ich meine, du hast ja am Anfang der Saison immer so ein paar Anomalien und irgendwelche Teams, die plötzlich voll abgehen und andere, die halt ihren Rhythmus noch nicht gefunden haben und so weiter. Das ist jetzt nicht unnormal, aber ich finde, wir haben dieses Jahr so viele gute Teams im Sinne von Teams, die wirklich viele gute Spieler haben und die irgendwie halbwegs ausgeglichen sind und wo du für fast jedes Team irgendwie einen Case machen könntest, dass sie dieses und jenes erreichen könnten. Das finde ich halt total spannend. Also vermeintlich schlechte Teams, die ganz oben stehen, siehe Jazz, vermeintlich gute Teams, die plötzlich ganz unten stehen, siehe Lakers und alles irgendwie zwischendrin. Und das macht schon extrem Bock. Also da findet man wirklich immer eine Storyline, wo man sagt, okay, das Spiel muss ich sehen, weil ich will sehen, was da passiert in dem Matchup. Und deswegen, glaube ich, bietet sich das League Pass Ranking auch so ein bisschen an, um mal so einen kleinen Guide zu geben. Weil, also mir geht's so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich denke mal dann oft abends, so, jetzt schaust du mal noch ein Spiel. Und dann schaue ich noch mal rein und je nach Laune, also entweder ich weiß es schon oder ich stelle halt die Ergebnisse aus, damit ich mich dann noch ein bisschen überraschen lasse, wenn ich es nicht so richtig mitgekriegt habe oder halt auch nicht. Aber auf jeden Fall stelle ich dann immer fest, okay, krass, es waren jetzt irgendwie 10 Spiele heute Nacht oder noch mehr. Und welches gucke ich denn jetzt? Und dann bleibe ich oft so lange an der Auswahl hängen, dass ich fast schon keinen Bock mehr habe, eins zu gucken. Aber das ist wahrscheinlich eher mein persönliches Problem. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, ich meine, ich tue mich auch öfters mal schwer, eins auszuwählen. Ich muss ja sagen, ich versuche ja eigentlich schon noch, Spiele live zu schauen. Mit aktuell Praktikum unter der Woche klappt's bei mir nicht so gut. Da schaffe ich höchstens die frühen Spiele so um 1 Uhr noch so eine Halbzeit oder mal ein ganzes Spiel, aber eher selten mittlerweile. Und in der Früh dann lange spoilerfrei zu bleiben, schaffe ich leider auch nicht. Das heißt, ich muss eigentlich ja mit Wissen des Ergebnisses die Spiele meistens schauen. Aber mir ist das auch relativ egal mittlerweile. Ich suche mir dann einfach ein Matchup aus, was interessant ausschaut. Je nachdem, keine Ahnung, wenn jemand 50 Punkte aufgelegt hat, dann ziehe ich mir das vermutlich rein. Oder halt, ja, wenn das Ergebnis spannend ausschaut, man kann ja auch mit einem kurzen Blick über den Boxscore vielleicht schon mal schauen, wo es halbwegs interessant sein könnte, auch wenn ich den normalerweise vermeide, aber ja, ich habe ja auch meine Favorite Teams, die ich dieses Jahr recht viel schaue oder generell relativ viel schaue, von dem her komme ich da immer auf ein paar Teams, die ich anschauen muss.
Also mein Go-To-Move ist ja mal morgens erstmal zum Bäcker zu fahren, mir was zu holen, dann ins Büro zu gehen, dann mir einen Kaffee zu machen und dann mit dem Gebäck und dem Kaffee mich hinzusetzen und dann wird natürlich ein bisschen E-Mails beantwortet und sind schon Anrufe auf dem Telefon und so weiter und zwischendrin dann einfach mal kurz Ergebnisse checken und schauen, wie es letzte Nacht in der NBA lief. Und wenn es so stressig ist, dass das nicht funktioniert um die Uhrzeit, dann funktioniert es in der Regel im Rest vom Tag auch nicht mehr und dann kann ich abends tatsächlich versuchen, halbwegs spoilerfrei irgendwie reinzugehen, es sei denn natürlich, WhatsApp ist zwischendrin übergelaufen. Aber selbst dann wird es oft dann immer noch schwer, ein Spiel auszuwählen. Also wie gesagt, deswegen unser League Pass Ranking dann danach. Aber erstmal würde ich sagen, kommen wir auf die Awards zu sprechen. Und finde, sollten direkt mal mit dem Elephant in the Room starten, nämlich mit dem MVP-Titel. Ich wage zu behaupten, dass das Rennen um den MVP-Titel dieses Jahr so spannend sein könnte, wie schon lange nicht mehr. Wen hast du denn in deiner Auswahl?
Ich habe jetzt mal drei Namen aufgeschrieben, die ich relativ einleuchtend finde. Einen davon wirst du mir vielleicht direkt auch wegcanceln. Ich habe mal Giannis Antetokounmpo aufgeschrieben. Ich glaube, da muss man gar nicht viel zu sagen. Der legt wie eh und je gewohnt krasse Zahlen auf. Also aktuell 32 Punkte, 12 Rebounds und 5 Assists bei richtig starken Quoten, gutes True-Shooting und so weiter. Also wirklich ein, ja, ganz normal, man kann schon fast sagen, eine normal starke Giannis Antetokounmpo-Season. Es gibt Leute,
die behaupten,
ja, die behaupten auch, er hätte sich dieses Jahr nochmal verbessert. Ich muss sagen, ich habe es jetzt in den Bucks-Spielen, die ich gesehen habe, nicht unbedingt gesehen. Also ich finde, er hat nochmal im Finishing am Rim nochmal ein paar neue Sachen. Also er geht weniger zu Dunks, sondern mehr so Layer-Packages, finde ich. Da hat er nochmal ein paar Sachen sich angeeignet, die ganz cool sind. Würde aber jetzt nicht unbedingt sagen, dass er sich da nochmal krass verbessert hat, aber er steht mit den Bucks einfach gerade überragend da. Ja, und liefert einfach generell überragend ab. Ja. Den zweiten Namen, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Jason Tatum von den Boston Celtics. Der spielt auch eine richtig starke Saison bei einer krassen Effizienz. Auch überall 30 Punkte, 31,2 Punkte aktuell. Dazu noch 7 Rebounds, 4 Assists. Spielt dieses Jahr wieder mehr Offball, habe ich das Gefühl. Und habe ich mir auch von Celtics-Fans bestätigen lassen. Da kannst du vielleicht ja auch noch mal gleich was zu sagen.
Ja.
Und funktioniert da einfach gewohnt gut. Gibt zwar vielleicht noch ein paar Sachen, die besser laufen könnten, aber insgesamt spielt er auch eine richtig starke Saison. Und den dritten Namen, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Stephen Curry. Einfach, weil ich mir dachte, du wirst ihn vermutlich nicht drin haben. Und ich finde, man muss bei all der Kritik, die man an den Warriors definitiv haben kann, ihn halt klar ausnehmen. Also man muss eigentlich generell die Starting Five ausnehmen, da können wir vielleicht später noch mal was zu sagen. Ja. Aber er spielt eine insane starke Saison mit seinen 34 Jahren, legt er aktuell fast 33 Punkte auf, 7 Rebounds und 7 Assists. Ja, auch insane gute Quoten, hat wieder seine gewohnten 43% von der Dreierlinie. Wenn man jetzt auch mal so auf die, neben den Punkten schaut, würde er fast ein würde ein Career-High in Rebounds averagen aktuell, führt, glaube ich, das Team so in Punkten, Rebounds, Assists, Steals und Dreierquote und so weiter natürlich an. True-Shooting auch, legt da auch kranke Werte auf 68,5% True-Shooting gerade. Das ist richtig krass für die Effizienz. Das wäre selbst für Stephen Curry eine absolute All-Time-Saison. Mhm. Und ja, aktuell sieht es halt für seine tatsächlichen Chancen relativ mies aus, weil sein Team gerade mies aussieht, aber da kann er ziemlich wenig dafür, deshalb habe ich ihn mir noch aufgeschrieben, ist aber jetzt eher so ein Ausblick auf das Ende der Saison. Aktuell kann man jemanden, der 4-7 steht und auf Platz 12 in seiner Conference steht, eher nicht den MVP-Titel geben.
Nee, das nicht, aber ich meine, wir blicken ja auch jetzt aufs Ende der Saison genauso, wie wir es vor der Saison ja auch gemacht hätten. Nur, dass wir jetzt halt ein bisschen Intel sozusagen im Hinterkopf haben von den Dingen, die wir halt schon gesehen haben. Und da ist immer die Frage, ist das wirklich Intel? Weil das kann ja auch wirklich total fehlleitend sein. Ne? Also kann sein, dass wir in 10 Spielen da sitzen und sagen, nee, also jetzt läuft es plötzlich ganz anders und alles ist ganz furchtbar. Giannis habe ich natürlich auch hier in der Liste. Ich habe auch Tatum. Denn die Celtics sind ja, es ist wirklich erstaunlich, die beste Offense der Liga momentan. Während die Defense eher so, naja, ich weiß gar nicht, Platz 19 oder irgendwas, aber da kommt ja auch nochmal Robert Williams zurück und da sehe ich auf jeden Fall noch deutliches Entwicklungspotenzial nach oben, denn das Personal ist ja da und es ist jetzt auch nicht schlechter geworden. Wie gesagt, beste Offense der Liga, du hast es angesprochen, ja, Jason Tatum, sagen wir mal, spielt mehr Off-Ball, will und muss weniger übernehmen. Das hängt aus meiner Sicht natürlich auch unter anderem ganz stark damit zusammen, dass jetzt halt Malcolm Brogdon da ist und du merkst halt, dass in den Bankminuten beziehungsweise in den Minuten, wo halt ein bisschen gestaggert wird und meinetwegen Marcus Smart oder sowas nicht da ist, sie halt wirklich beruhigt test einfach Malcolm Brogdon den Ball in die Hand geben. Und der halt einen unfassbar guten Job da macht. Also jemanden wie ihn dazu zu bekommen, der momentan ja zum Glück auch fit ist und spielt, das ist so ein dermaßener Luxus und man merkt es einfach in jedem Spiel, die Sicherheit, die er ausstrahlt, die Ruhe in seinen Aktionen, die Übersicht und so weiter. Also das nimmt schon wahnsinnig viel Druck auch von jemandem wie Tatum runter und deswegen kann der natürlich andernorts dann umso besser performen und wir sind alle halt froh, dass er jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, 48 Minuten am Stück den Kobe raushängen lassen muss. Da gab es ja auch schon mal andere Zeiten. Also den habe ich da auch. Ich habe hier noch drei Namen dazu, die du jetzt nicht genannt hast. Also mal in der Auswahl. Erstens Luka Doncic. Der ist momentan der Topscorer der Liga. Legt auch ziemlich kranke 36 Punkte im Schnitt auf. Also schießt da alles in Brand. Nicht zwingend quotentechnisch, denn von draußen unter 30%. Das ist nicht so geil. Ansonsten macht er halt so diese typischen Luca-Dinge und 50 Moves und dann nochmal irgendwie rumdrehen und dann Spiel verlangsamen und wieder anziehen und so weiter. Und ist, also ich sag mal so, mit den 36 Punkten natürlich on pace irgendwie in die Richtung. Dann habe ich hier noch Ja Morant stehen. Und ich kann vielleicht gleich mal vorweg sagen, ich glaube nicht dran, dass er es werden kann. Aber trotzdem habe ich ihn hier stehen, weil er erstens mal sehr, sehr gut spielt, natürlich. Und zweitens halt die Grizzlies auch eine entsprechende Story bieten könnten, ihn da rein zu katapultieren. Und was sehr schädlich ist, dass du ihn eigentlich nicht erwähnt hast, denn der wäre vor der Saison mein Pick gewesen, Joel Embiid. Ja, also weiß nicht, wenn man sich die Stats von Embiid anguckt, der ist jetzt auch bei, was hat er hier, 28 Punkte, fast 10 Rebounds, fast 4 Assists. Also sind natürlich auch sehr, sehr gute Zahlen. Und in anderen Jahren würde man vielleicht sagen, okay, ist ganz oben, aber jetzt stehen halt plötzlich andere Leute noch davor. Ja, und ich weiß nicht. Also Philly, ähnliche Story wie bei den Warriors. Da ist auch noch nicht so, also da glänzt nicht viel. Ich wollte gerade sagen, ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es glänzt einfach nicht besonders viel. Deswegen ist es nicht so schwer zu detektieren. Und ja, also für wen würdest du dich denn entscheiden von denen, die du jetzt genannt hast? Ich muss sagen, wenn ich jetzt wetten müsste, oder ich sag's mal anders, vor der Saison hatte ich Embiid, schon allein Storyline-technisch, weil ich gesagt hätte, erstens, die Sixers sind stark, haben ein gutes Team, haben im Sommer gute Leute dazugeholt und es muss jetzt einfach das Jahr der Sixers sein. Ich glaube auch, dass es so eine Art Jahr der Sixers mit werden kann noch, auch wenn sie momentan noch nicht so besonders gut dastehen. Und ich hätte halt immer gedacht, es war immer so die Storyline, ja, ist es jetzt Embiid oder ist es Jokic? Jetzt war es irgendwie zweimal Jokic und dann wird es jetzt halt Embiid. Muss aber sagen, mittlerweile, wenn ich jetzt wetten müsste, ich würde mein Geld auf Giannis setzen.
Kann ich definitiv verstehen. Ich glaube, ich hatte vor der Saison, weiß ich gar nicht unbedingt, wen ich da vorne hatte. Ich meine, ich hätte logischerweise Curry wieder im Rennen gehabt, Giannis auch. Ich glaube, Jokic habe ich überlegt, hätte ich aber, kann ich verstehen, wenn man den ausschließt, aus Prinzip, weil er jetzt zweimal in Folge gewonnen hat und
ja, würde ich rausnehmen.
Er kommt einfach selten vor. Ist aber meiner Meinung nach trotzdem ein Kandidat gewesen, je nachdem, wie stark man halt die Nuggets eingeschätzt hat. Ich hatte denen durchaus 60 Siege zugetraut im Best Case und dann wäre Jokic schon ein naheliegender Kandidat gewesen, auch wenn wieder Hilfe da ist in Form von Michael Porter Jr. und Jamal Murray. Aktuell würde ich mich auf Giannis festlegen. Ja, glaube ich, war auch vor der Saison ein naheliegender Pick, ehrlich gesagt.
Ja, nee, absolut. Also, was ich halt bei Giannis oder was mir Zweifel eingehaucht hat, war, ich hätte halt gedacht, dass die Bucks ein bisschen mehr in die Saison reingrinden. Also wir kennen das ja so ein bisschen von den Bucks, die haben es teilweise so ein bisschen schleifen lassen manchmal, haben sich inzwischen, weil sie eben wissen, was sie für ein Team sind, was sie können, auf die Playoffs konzentriert und da waren dann zwischendrin immer so Phasen, die waren so, naja. Also ich sage jetzt nicht, dass die nicht noch kommen können, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Bucks so durchstarten, wie sie es jetzt dieses Jahr gemacht haben, sind ja momentan das beste Team der Liga. Und das im Prinzip mit Abstand, also 9 Siege, eine Niederlage, die Utah Jazz, die erstaunlicherweise dann direkt danach kommen, 9 Siege, 3 Niederlagen. Das ist schon, da läuft's halt einfach rund, ne? Ich meine, und es ist Chris Middleton immer noch nicht dabei, was ich leidvoll erfahren durfte oder darf jeden Tag, weil ich ihn nämlich in meinem Fantasy-Team habe. Und da auf der Injury-List geparkt habe, also ich hoffe, dass er da mal eingreifen kann demnächst. Und ja, trotzdem läuft es halt einfach rund und das Team funktioniert und liefert unfassbar gut ab und Giannis geht da halt voran. Insofern, glaube ich, hat er seinen Case jetzt nochmal gestärkt irgendwie mit dem Saisonstart und würde ich jetzt eher darauf setzen. Jokic, muss ich sagen, würde ich tatsächlich einfach ausschließen aus Gründen der Waters Fatigue. Also Jokic ist eh nicht der absolute Liebling der Amis und ist es trotzdem zweimal geworden. Und jetzt ist sein Team ein bisschen stärker, wir haben andere Kandidaten, es ist so ein bisschen langweilig langsam dann die Storyline und da geht's ja dann oft danach, das ist ja auch so ein Storyline-getriebener Titel. Und zwei Namen müssen wir vielleicht noch erwähnen, die es aus meiner Sicht gar nicht, mit Sicherheit nicht werden, die immer in dieser Diskussion auftauchen. Erstens LeBron, Denn LeBron persönlich hätte es dann wahrscheinlich früher oder später genauso wieder verdient. Also es ist jetzt nicht so, dass LeBron schlecht spielt oder irgendwas. Aber die Lakers sind einfach eine Katastrophe momentan. Und ich bezweifle ganz stark, dass es im Laufe der Saison so viel besser wird. Es sei denn, es werden jetzt wunderbar was für Trades eingefädelt. Und selbst dann, wie viele Spieler will man holen, um da irgendwie ein rundes Team zusammenzubringen? Also da glaube ich nicht dran. Und Donovan Mitchell muss man eigentlich fast erwähnen, weil die Cleveland Cavaliers so eine grandiose Geschichte sind jetzt zu Beginn der Saison, wahrscheinlich auch im Laufe der Saison, und er da reingekommen ist und unfassbar gut funktioniert und in manchen Spielen, also muss sagen, neulich das Spiel der Cavs gegen die Lakers, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, war ja ein Primetime-Spiel,
ja,
da habe ich dann so gotteslästerlich gesagt, irgendwie ist Donovan Mitchell hier der LeBron, weil der halt wirklich ausgeschaut hat wie der absolute Star. Also es ist schon krass und trotzdem glaube ich nicht dran, dass Mitchell da irgendwie ein Wörtchen mitreden kann, weil da halt ein paar Dinge zusammenkommen. Sehr gutes Team momentan, gut zusammengestelltes Team, ein paar andere Stories rund um Mobley, um Garland und kleiner Guard und so weiter. Also da glaube ich irgendwie nicht dran. Oder siehst du da irgendwie Chancen?
Ich glaube, aktuell hat er schon ganz gute Chancen, mit dem wir aufzockt, also gerade über 31 Punkte legt er auf, auch über fast 65% True-Shooting, also auch ziemlich, ziemlich kranke Zahlen, was seine Effizienz angeht. Er macht das Team auch schon nochmal deutlich besser, trifft aktuell 45% Dreier. Mhm. Man muss halt sagen, vermutlich gibt es eine kleine Regression zur Mitte nochmal. Ich glaube eher, also er ist schon ein starker Shooter, 45% ist aber dann doch ja schon ziemlich krass. Also das wäre ja deutlich über Steph Curry-Niveau und auch vom Volumen ist er ziemlich weit vorne dabei. Aber wenn das Team weiterhin so stark bleibt und irgendwie unter die Top 2 im Osten kommt, dann hat vermutlich schon irgendjemand aus dem Team was mitzureden im Awards Race. Und ich wüsste nicht, wie man es dann sonst geben soll. Also, die haben zwar ein gutes, ausgeglichenes Team. Also, Darius Garland ist ein super Playmaker. Mobley funktioniert super. Allen auch. Und von der Bank kommen gute Spieler. Aber ich meine, also, Donovan Mitchell ist schon relativ klar aktuell der beste Spieler und auch derjenige, der das Ceiling vom Team bestimmt. Das mag sich im nächsten Jahr ändern oder auf lange Sicht gesehen, aber aktuell finde ich, ist er da schon ja relativ klar vorne. Also ich glaube auch nicht, dass er sich da jetzt irgendwie, dass man sich gegenseitig die Stimmen klauen würde, so wie es bei KD und bei Curry zum Beispiel immer war. Ich glaube, da sind die Cavs noch zu sehr auf ihn ausgerichtet.
Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, dass er eine MVP-würdige Saison spielen wird, aber ich glaube halt nicht, dass es bei der Konkurrenz und jetzt schon in dem Jahr werden wird. Aber womit ich es jetzt hier sozusagen erwähnt habe, unnötigerweise, ich hätte ihn auch verschweigen können, wird das wahrscheinlich. Allein um mir eine reinzuwirken, das kann natürlich durchaus sein. Diese 45% von Downtown sind übrigens mal locker zwischen 6 und 7% besser als seine beste Dreier-Shooting-Saison ever und über 10% besser als letztes Jahr. Also ich vermute auch mal ganz stark, dass da eine Regression stattfinden wird, auch Field Goal Percentage oder sowas, das sind alles Career Highs. Und ich freue mich und ich gönn's ihm und ich gönn's den Cavs, aber ja, wahrscheinlich, also weiß nicht, also ich sehe trotzdem Giannis vorne und freue mich.
Ja, ich auch.
Umso mehr trotzdem
für die Cavs. Bei Mitchell auch generell krass, was man sieht bei ihm. Ich finde, er wirkt defensiv auch so viel besser als letztes Jahr, vor allem als in den Playoffs, da habe ich mich ja extrem über ihn beschwert, auch schon hier im Podcast. Ich habe ihn dann auch bei Jonathan im Top 30 Ranking ziemlich abgestraft deshalb. Da ärgere ich mich mittlerweile schon ein bisschen drüber, muss ich sagen, weil er sieht aktuell schon mindestens wie ein Top 15 Spieler aus, vielleicht sogar wie fast ein Top 10 Spieler. Ja. Ja, muss man vielleicht am Ende der Saison nochmal drüber reden, aber aktuell finde ich, spielt er wirklich ziemlich stark auf.
Definitiv. Und ich meine, das letzte Jahr, beziehungsweise die letzten Jahre in Utah, ich glaube, da war tatsächlich einfach einiges im Argen. Also, ich meine, er kam ja auch als vermeintlich guter Defender in die Liga rein, wurde dann zum gruseligen Defender und jetzt auf einmal sieht es wieder relativ gut aus. Also, es ist jetzt, das muss ja irgendwie Gründe haben. Insofern, manchmal, wir haben es ja oft schon angesprochen, Tapetenwechsel tut dem einen oder anderen Spieler sehr gut und bei ihm ist das ganz, ganz, ganz offensichtlich der Fall. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl übrigens mit meiner Prediction aus der Preview und ich zitiere mich eigentlich nie und sehr ungern selbst, aber mein Take war ja, und da war ich auch wahrscheinlich nicht der Einzige, der ihn gebracht hat, dass Donovan Mitchell einen Riesenschritt in der Defense machen wird, allein schon, weil das Umfeld anders ist und so weiter. Und das kommt ihm jetzt definitiv zugute. Na gut, also das heißt, wir setzen beide auf Giannis Antetokounmpo als MVP auch nach 10 Spielen oder gerade jetzt hier nach 10 Spielen und kommen zum Rookie of the Year. Und ich frage mich gerade, ob es hier nicht wahrscheinlich eindeutiger ist. Ich würde es fast mal vermuten. Wen hast du da so auf der Liste?
Ja, also vorne habe ich aktuell ganz klar Paolo Banchero. Ja. Der ja, legt überragende Zahlen für einen Rookie auf. Finde ich ziemlich krass, wie ready er auch schon ausschaut für die NBA. Also ich finde, wir sehen es in den letzten Jahren immer häufiger, dass Spieler schon sehr irgendwie fertig aussehen und sehr gut funktionieren. Mhm. Kommt natürlich auch ab und an vor, dass Spieler gar nicht funktionieren in ihrem Rookie-Jahr und sich erst einspielen müssen in der Liga. Aber ja, ich finde, er gefällt mir eben, was das angeht, richtig gut. Also er averaged aktuell über 23 Punkte, 8 Rebounds und fast 4 Assists. In einem Magic-Team, was ja eigentlich keinen wirklichen Playmaker hat, keinen kleinen. Mhm. Also da muss häufig Franz Wagner das Playmaking übernehmen und eben Paolo Banchero. Das finde ich, ja, sieht man teilweise auch noch. Also er hat auch teilweise wilde Turnover. Die Assist-to-Turnover-Ratio sieht auch nicht so besonders gut aus. Aber ich meine, er ist ein Rookie. Da muss ich da erstmal reinfinden. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Die Magic wollen ja auch nicht unbedingt jetzt massiv Spiele gewinnen. Also ich glaube, die hätten sich jetzt auch nicht gewehrt, wenn sie jetzt halt irgendwie 40 Siege geholt hätten, aber da kommt man einfach nicht hin mit dem Kader. Ich glaube, das war von Anfang an klar. Dann gab es auch noch Verletzungen und so weiter. Deshalb ist es da jetzt nicht so dramatisch. Den nächsten Spieler, den ich auf der Liste habe, ist Benedict Mathurin.
Yes.
Oder Matera, je nachdem, ob man es französisch aussprechen möchte oder nicht. Der Guard der Indiana Pacers, der legt aktuell auch wirklich sehr gute Zahlen auf, 19 Punkte, 4 Assists, 3 Rebounds fast. Ja, funktioniert aktuell auch sehr gut, funktioniert vor allem auch viel besser, als ich es ihm zugetraut hatte. Mhm. Ich glaube, er hatte auch eigentlich noch kein, ja, das letzte Spiel war nicht so gut, da waren es nur 8 Punkte, aber alle anderen Spiele waren eigentlich wirklich gut. Ja. Er hat selten mal einen richtigen Ausreißer nach oben drin, aber hat auch schon mal 32 Punkte aufgelegt oder so, also der hat schon ein paar richtig coole Spiele gemacht und ja, gefällt mir dementsprechend auch richtig gut. Und ja, wen man auch noch nennen muss, der auch eben schon ziemlich gut ausschaut, ist Keegan Murray. Der mhm. ja, macht sich aktuell auch sehr gut. Der legt zwar jetzt keine 20 Punkte auf, so wie die anderen beiden, aber immerhin auch 13 Punkte, ein paar Rebounds und ja, 2 Assists oder so. Aber ist halt ein guter Ergänzungsspieler in dem Kings-Kader und funktioniert halt in einem Team, was zumindest gewinnen möchte, es zwar aktuell noch nicht so wirklich tut, aber ja, insgesamt finde ich, macht sich er noch mit am besten. Er sieht halt auch schon aus wie so ein, ja, kein Rookie auf jeden Fall, eher so wie ein Drittjahresspieler oder so, der halt schon genau weiß, was er machen muss mhm. und funktioniert dementsprechend ja oft da schon ganz gut, vor allem eben, ja, offensiv sein Dreier, der fällt schon ganz okay, der könnte noch besser fallen und generell finde ich, ja, er hat einfach so ein gutes Skillset, was sich da eben anbietet. Man muss auch sagen, er ist schon 22, die anderen beiden sind ein bisschen jünger. Das könnte ihm da vielleicht noch zugutekommen, aber kann man ihm jetzt mhm. auch nicht negativ auslegen.
Nee, spielt eine absolut stabile Rolle jetzt bei den Kings und teilweise hat man sogar das Gefühl, irgendwie, wenn es mal ein bisschen wild geht, irgendwie bin ich ganz froh, wenn der Ball mal zu Keegan Murray geht und der dann einfach einen satten Dreier reinlatzt. Und dann, wobei ich jetzt gerade sehe, so gut wie ich es in Erinnerung habe, ist die Quote gar nicht 35%. Gut, aber immerhin, also es ist Rookie-Saison, sei alles verziehen. Ja, die drei habe ich auch. Ich habe hier noch Jaden Ivey mit dabei stehen, der zum einen eigentlich ganz gut funktioniert. 15 Punkte, 4,9 Rebounds, 3,6 Assists. Zum anderen irgendwie auch wieder nicht, weil er halt einfach total ineffizient ist. Und das liegt also unter anderem an ihm und an den Prognosen, die wir sowieso schon an ihn hatten, weil er halt ein ziemlich wilder Offensivscorer ist, also Decision-Making ist noch so ein bisschen das Thema, aber ich glaube, das sind alles Dinge, die er auf Dauer auf die Reihe kriegen kann. Er steht natürlich ein bisschen hinter Cade Cunningham zurück, der im Prinzip irgendwie gefühlt sein Rookie-Jahr hat, auch wenn dem nicht so ist. Und da ist dann nochmal die Story so ein bisschen anders. Er ist einfach noch so ein bisschen zu wild irgendwie, deswegen hätte ich ihn jetzt auch nicht für diesen Titel hier vorgesehen. Also ich bin natürlich auch ganz klar bei Paolo Banchero, der erstens körperlich, wie du schon gesagt hast, unfassbar ready ist. Also da gibt's immer so Szenen, wenn er irgendwie reinzieht und dann irgendwie in der Luft mit dem Verteidiger kollidiert und dann du nochmal so diese Second Action irgendwie hast, dass dann nochmal der Wurf kommt im Sinken und der dann aber wirklich stabil und gezielt reingeht. Also das ist schon krass. Und er ist halt, muss man auch sagen, von all den Spielern jetzt erstens der beste Scorer, klar. Und zweitens, weil er hat ja jetzt schon die Starrolle im Team inne. Also er ist ja eigentlich fast schon so gut wie jetzt vielleicht nicht der Mentale oder so, aber auf dem Platz der Teamleader. Und das sind die anderen natürlich nicht. Mein Lieblingsspieler von all denen und überhaupt aus der ganzen Rookie-Klasse ist Benedict Mathurin mit Abstand, muss ich sagen. Weil Matt hat mir den ja in der Offseason angepriesen wie Sauerbier und hat immer darauf hingewiesen, dass das ein Typ ist wie Isaiah Ryder, wem der noch was sagt. Also auch ein bisschen älteres Semester. Und es ist tatsächlich ein bisschen so, ne? Also so dieser wahnsinnig scoring fixierte Spielstil irgendwie, den er hat und einfach dieses, er kommt von der Bank, irgendwie knallt über 20 Punkte rein und wirkt dabei so dermaßen voll Selbstvertrauen, aber rechtfertigt ist natürlich auch durch seine Leistung. Also ist jetzt nicht so, dass er nur auf sich vertraut und dann läuft es irgendwie nicht. 40% von Downtown, das ist, also macht mir einfach unfassbar Spaß, ihm zuzugucken. Also wenn es nach dem Herzen ginge, um mal wieder leicht schmalzig rüberzukommen, dann wäre es Mathurin. Aber natürlich muss man ja ganz klar Paolo Banchero eigentlich wählen. Es gibt übrigens zwei Typen, die mich wahnsinnig überraschen in dieser Rookie-Class, weil ich da überhaupt gar nicht mit damit gerechnet hätte. Der erste ist Jake LaRavia. Also wenn ich irgendwen nicht auf dem Schirm hatte, dann war es auf jeden Fall der. Und die Grizzlies, wie sie es halt so machen irgendwie in den letzten Jahren, die schmeißen einfach mal so einen Typen rein und der liefert dann halt einfach. Ja, also der spielt eine gute Rolle, kriegt 19 Minuten momentan, 54% von Downtown bei 3 Versuchen, 50% aus dem Zweierbereich. Also es ist schon, es spielt einfach eine gute, solide Rolle, ohne dass ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in der Draft irgendwie den Namen mitgekriegt habe, keine Ahnung, Shame on me wahrscheinlich, aber ich hab's, ja, es ist durchgerutscht. Und der andere ist mittlerweile Andrew Nembhard von den Pacers, denn am Anfang ist mir nicht so aufgefallen, aber jetzt in den letzten Spielen, vor allem wenn man drauf geachtet hat, ist schon krass, wie er phasenweise richtig ruhig und abgezockt mal das Spiel lenken kann und dann auch wirklich krasse Moves drauf hat, die ich ihm irgendwie vorher nicht so zugetraut hätte. Aber liegt sicherlich auch daran, dass mein Scouting-Raster da vor der Saison sehr, sehr grobmaschig ist. Da rutscht der eine oder andere da durchaus durch. Aber das macht mir schon Spaß. Und es gibt wirklich einige jetzt in dieser, wir könnten jetzt noch zig andere Namen nennen, in dieser Rookie-Class, die einfach richtig Bock machen, zuzugucken. Das Einzige, was mich wahnsinnig aufregt, ist, dass Kenny Lofton Jr. nicht die Minuten kriegt, die er verdient hat, nämlich 40 plus. Sondern eher bei 4,7 ist. Naja.
Ja, ich muss auch sagen, es sind aktuell irgendwie viele Rookies dabei, die einfach eine gute Rolle in ihrem Team spielen. Auch, ja, Tari Eason, Shaden Sharp und so weiter, die legen alle auch einfach ja irgendwie solide Zahlen auf, deuten schon ein bisschen was an, aber die drei, die wir jetzt genannt haben, ich glaube, die waren sehr naheliegend und relativ offensichtlich auch.
Ja, da kommt sie kaum drum rum. Das ist, da kann man nicht viel dran drehen und es wird wahrscheinlich auch, also wenn es nicht Paolo Banchero wird, ich weiß nicht, ich wäre schon sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Da muss ein bisschen was passieren. Gut, wir kommen zum Sixth Man of the Year und da kann ich gleich mal wegnehmen. Ist witzig, weil da habe ich einen, den ich gerade schon genannt habe. Kann man als Rookie Sixth Man of the Year werden?
Why not?
Why not, ne? Weil dann würde ich nämlich sagen, mein absoluter Favorit ist momentan Benedict Mathurin. Und das ist jetzt ein Reach, weil Rookies natürlich immer gerne mal dazu tendieren, im Laufe der Saison in die berühmte Rookie-Wall irgendwie reinzuknallen. Und dann schaut es vielleicht nicht mehr ganz so gut aus, aber ganz ehrlich, wenn man mal so durchgeht, Bankspieler und man muss ja mal sagen, der Sixth Man of the Year Award, wir können den ja unterschiedlich auslegen, aber die landläufige Auslegung ist halt der beste Bankscorer, sind wir ehrlich. Und der beste Bankscorer der Liga in relevanten Minuten ist momentan Benedict Mathurin. Also warum nicht?
Ja, eigentlich gar nicht so schlecht der Tipp. Ich habe ihn bei mir jetzt halt ein bisschen ausgeklammert, eben weil ich ihn schon beim Rookie of the Year recht weit vorne mit dabei hatte. Ich hatte vor der Saison, hatte ich Jordan Poole relativ weit vorne oder habe ihn überlegt. Ich glaube, der wäre auch bei den Buchmachern recht weit vorne dabei und der legt offensiv auch okay Zahlen auf, auch wenn seine Quoten halt ein bisschen runtergegangen sind und generell sieht halt aktuell, sehen die Lineups mit ihm nicht besonders gut aus, was nicht unbedingt nur an ihm liegt, aber auch leider. Deshalb muss man ihn aktuell leider ein bisschen ausklammern. Wen ich vor der Saison auch noch interessant fand, dafür war John Wall. Der legt, finde ich, auch ja, gute Zahlen auf. Zwar jetzt auch kein hypereffizienter Scorer oder so, aber der gibt dem Clippers halt nochmal eine andere Dimension, die sie so nicht hatten mit seiner schnellen Pace und so weiter. Aber ich finde auch bei ihm merkt man leider auch, dass irgendwie ja das Ganze noch nicht so hundertprozentig klappt. Ansonsten, ich hätte noch Norman Powell auch gerne aufgeführt. Der startet jetzt aber schon wieder fast mehr Spiele, als er von der Bank kommt. Der qualifiziert dann fast schon nicht mehr als Guard von oder als Sixth Man. Und ansonsten, glaube ich, muss man halt auch Malcolm Brogdon nennen. Der war ja auch für die Buchmacher davor. Das ist auch schon recht weit vorne dabei. Und ich finde auch, er tut dem Celtics-Spiel einfach extrem gut. Legt aktuell 14 Punkte auf, 4 Rebounds, 4 Assists. Und ja, nimmt nochmal so ein bisschen Playmaking halt von den Schultern von Brown und Tatum ab. Und ja, ich meine, in gerade mal 23 Minuten können sich die Zahlen echt sehen lassen, finde ich.
Ja, absolut. Ich habe jetzt hier gerade nebenbei gegoogelt. Hattest du Christian Wood erwähnt? Nee, ne?
Habe ich nicht erwähnt, hatte ich vor der Saison auch überlegt. Ich hatte bloß die Angst, dass er irgendwann zum Starter wird, ehrlich gesagt. Oder
Ja.
zumindest ja nicht so ein richtiger Sixth Man sein kann. Ich finde seine Zahlen aktuell auch solide. Bin mir bei ihm aber unsicher, wie das Long-Term, also auf lange Sicht, bei den Mavericks aussehen soll. Ob er weiter von der Bank kommen wird, ob er irgendwann startet oder wie sie sich das genau vorstellen.
Ja, das habe ich ja auch stehen. Bleibt der Bankspieler oder nicht? Fragezeichen. Also momentan, glaube ich, wäre er tatsächlich so fast ein bisschen einer der Frontrunner, weil er ist natürlich in der Offense zumindest schon ein kongenialer Partner von Luka Doncic. Und ich meine, die beiden schmeißen da wirklich ziemlich große Anteile des Ladens. Also den hätte ich schon mit drin. Colin Sexton habe ich auch hier drin stehen. Da ist natürlich die gleiche Frage, bleibt der Bankspieler oder nicht? Bei den Jazz ist halt generell das Ding. Wenn ich jetzt darauf wetten müsste, welches Team am meisten vielleicht macht am Kader, dann wären es wahrscheinlich die Jazz. Und wenn die was machen am Kader, also so Leute wie Jordan Clarkson oder sowas zum Beispiel zu verdealen, dann läge es ja in der Natur der Sache, dass Colin Sexton in die Starting Five rutscht. Und damit wäre er da raus, aber nennen müsste man ihn dann wahrscheinlich trotzdem. Also hat am Anfang ein bisschen gestruggelt, aber kommt zunehmend besser rein. Und ich glaube, dass da bin ich nicht der Einzige, weil ich glaube, er ist einer der mit meist gepickten Spieler im Basketball.de US-Manager zum Beispiel. Da erwarten viele, dass das so eine Breakout-Season wird. Pool habe ich auch. Momentan bin ich ein bisschen unterwältigt. Halt auch deswegen, weil halt die Bank-Line-Ups einfach überhaupt gar nicht funktionieren bei den Warriors und da ist er nun mal mit dabei. Liegt dann auch mit an ihm und das bedeutet dann meistens halt auch, dass dann diese ganzen weiterführenden Stats halt irgendwie Grütze sind, wenn halt alle außenrum halt auch nicht gut spielen und das ist jetzt bei ihm der Fall. Heißt ja nicht, dass es dauerhaft so bleiben muss. Die Warriors werden auch nicht irgendwie unten in der Tabelle festhängen auf Dauer, aber
Dann
ja,
Wort
hat
in
mich
Gottes
fast.
Ohr.
Nee, glaube ich nicht, glaube ich wirklich nicht. Also, ich glaube zwar nicht, dass es jetzt irgendwie ab morgen bergauf geht, aber das werden die schon hinkriegen. Also da habe ich eigentlich relativ wenig Bedenken nach wie vor. Aber ja, also Jordan Poole wäre vor der Saison mein Six-Man-Kandidat gewesen. Da hatte ich natürlich Ben Mathurin nicht mit drin. Ich weiß, dass das wahrscheinlich auch nicht die smarteste Wahl ist und irgendwas noch passieren wird, aber ich will jetzt einfach mal hier bei Benedict Mathurin bleiben, weil jetzt habe ich ja schon Paolo Banchero den Rookie of the Year gegeben. Dann kriegt Mathurin hier den Six-Man. Das wäre eine geile Story. Und man muss sagen, vom Impact her hätte es wahrscheinlich auf Dauer Malcolm Brogdon verdient und als Celtics-Fan würde ich das ja auch gar nicht ungern sehen. Also wirklich spielt eine unfassbar gute Rolle. Der Impact ist halt krass bei ihm, finde ich. Und das sind halt viele Dinge, die du jetzt auch nicht unbedingt im Boxscore siehst, weil er einfach dermaßen das Spiel ruhig hält und sortiert, wenn die Starter halt nicht da sind. Oder halt auch zusammen mit den Startern. Und das war ein Element, was so unfassbar gefehlt hat letztes Jahr. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die haben eine unfassbar gutes zweite Saisonhälfte gespielt. Und es ist jetzt irgendwie nicht so, dass es da besonders viel zu kritisieren gab bei den Celtics letztes Jahr. Aber nichtsdestotrotz, die Punkte, die halt gefehlt haben, war halt Bankscoring. Da hat man ja jetzt einen Danilo Gallinari, der auf so Balken balanciert und das immer ganz gerne auf Twitter zeigt, dass es da vorangeht in seiner Reha. Gleichzeitig gab es jetzt auch diese Disabled Player Exception für ihn. Also er ist nicht einsatzbereit, deswegen gibt's ein bisschen Kohle, die kann man dann vielleicht irgendwie im Februar auf den Kopf hauen. Ja, und Malcolm Brogdon übernimmt halt irgendwie alles andere. Und das ist schon echt spektakulär. Also eigentlich müsste er es, aber ich nehme hier Benedict Mathurin. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Pick. Ob ich es am Ende der Saison noch bin, keine Ahnung. Ja, aber sonst, hat sich denn sonst irgendwer großartig angeboten? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen durchgegangen und war eigentlich von allen so wegen unterwältigt. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, was ist mit Tyler Hero?
Gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Ich habe ein paar Heat-Spiele gesehen, die fand ich ziemlich unterwältigend generell als Team. Mhm. Und da ist er leider auch jetzt kein super positiver Lichtblick. Ich finde, er spielt noch okay, so persönlich. Aber er hat jetzt auch nicht den großen Impact auf sein Team, dass in seinen, ja, wenn er spielt, dass es so viel besser laufen würde, meiner Meinung nach. Er startet jetzt ja auch.
Momentan startet er, ja, sehe ich auch gerade, genau. Also damit wäre sowieso raus, ob das jetzt auf Dauer so bleibt, ist halt mal dahingestellt, aber ja, stimmt, hast recht. Na gut, dann kommen wir doch direkt zum, was kommen wir denn, zum Defensive Player of the Year. Und da würde ich mal sagen, da hat sich dann schon ein bisschen was durcheinander gewirbelt, oder? Also da, glaube ich, ist die ein oder andere Sicherheit ist mal ganz schnell dahingegangen oder zumindest vermeintlich dahingegangen.
Ja, also ich hatte vor der Saison Draymond Green wieder ganz vorne. Der hätte es ja letztes Jahr vermutlich gewonnen, wenn er nicht so viel verletzt gewesen wäre. Die Warriors hatten letztes Jahr ja doch die zweitbeste Defense über die Saison gerechnet, obwohl Green, glaube ich, 20 Spiele oder so verpasst hat. Okay. Und man hatte auch irgendwie den Eindruck, dass die Medien ihm so ein bisschen zuschustern wollen. Also hatte ich das Gefühl, also bis er verletzt war, war wirklich so viel das Thema, dass die Defense mit ihm so gut ist und dass er so stark spielt und so weiter. Und es war ja auch irgendwo richtig. Ja, und als er dann rausgefallen ist, haben einige schon noch irgendwie überlegt, ob man ihm nicht doch noch den irgendwie geben könnte oder so. Ja, war vermutlich auch, weil man es halt Gobert nicht nochmal geben wollte. Mhm. Aber it is what it is. Golden State hat aktuell eine Bottom Six Defense in der Liga. Dieses Lineup mit ihm sieht zwar gut aus, zwar jetzt auch nicht mehr so überragend wie noch vor ein paar Spielen. Da sah man extrem gut aus. Ich glaube, da hatte man das beste Defensiv, oder zumindest waren die Starter defensiv besser als die Bucks, die zu dem Zeitpunkt das beste Defensivteam der Liga waren. Aktuell ist man zumindest, was die Lineups angeht, auf Platz 6. Hat also immer noch die 6 beste Starting 5, basically, was die Defensive angeht. Und ja, man sieht da einfach nicht mehr so außerirdisch aus wie zu Beginn der Saison. Mhm. Generell auch insgesamt die Defense natürlich nicht so geil, wenn Green eben sitzt. Da finde ich, kann er halt dann logischerweise nichts dafür. Das würde ich mir jetzt nicht unbedingt anlasten. Aktuell sind meine Kandidaten dann aber Brook Lopez und ja, mit Abstrichen Bam Adebayo. Könnte auch noch Giannis Antetokounmpo nennen, aber ich glaube, einer von den Bucks-Spielern muss es fast sein. Die haben aktuell ja, eine überragende Defense. Also wenn die beiden, also wenn Lopez auf dem Feld steht mit der Starting Five, dann ist es ein Defensivrating von 89,3 Punkte auf 100 Possessions, die Gegner machen. Ja, das ist schon einfach ziemlich krasses Lineup, was man da aufs Feld schmeißen kann. Man hat natürlich ganz generell auch ein gutes Lineup, was dem Ganzen hilft. Aber ich finde, Lopez spielt auch einfach extrem stark, sieht überhaupt nicht aus, als ob er schon über 34 wäre. Und Wahnsinn. Man hat noch mal ein bisschen was am System eben getweakt, was das Ganze halt einfach noch mal besser macht. Insgesamt sind die Lineups mit Brook Lopez auf dem Feld bei einem Defensive Rating von knapp unter 97. Also völlig insane, was die zurzeit da auflegen in seinen Minuten. Ja, finde ich zu Recht, muss man da Lopez eigentlich nennen.
Ja, du hast recht. Aber die Frage ist, wählt man dann letztendlich Lopez oder Giannis?
Ja, schwierige Frage. Ich finde, aktuell hat Lopez den höheren Impact und Giannis kann sich ein bisschen mehr zurücknehmen. Aber die nehmen sich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel. Also die Lineups sehen bei beiden gut aus. Die spielen auch sehr viel zusammen, logischerweise. Aber ja, wüsste ich jetzt nicht genau, wen ich da vorziehen würde. Ich würde aktuell zu Lopez tendieren, weil ich finde, dass man mit dem neuen System, was man da ein bisschen bei den Bucks spielt, seinen Impact halt nochmal mehr sieht.
Ja, das ist eigentlich ein geiler Pick. Also ich hatte Lopez, also insofern schon auf dem Schirm, als er natürlich in sämtlichen relevanten Zahlen, die man da mal so durchscannt, für so einen Titel, überall auftaucht und im Grunde auch überall ganz oben. Jetzt ist es natürlich irgendwie so ein bisschen schwer, nach 10 Spielen zu bewerten, wenn die 10 Spiele gespielt haben, haben von den 10 Spielen 9 gewonnen. Und jetzt hat der Center gute Werte defensiv. das liegt fast, also es muss nicht sein, aber es liegt fast ein bisschen in der Natur der Sache, deswegen bin ich ja noch so ein bisschen skeptisch. Also nicht skeptisch, dass er gut ist, sondern skeptisch, dass das reicht für so einen Titel, meine ich jetzt. Aber du hast komplett recht, ich hatte ihn jetzt hier nicht stehen. Was sagst du denn zu Mobley?
Finde ich auch einen guten Tipp, den hatte ich vor der Saison auch relativ, ja, nicht weit vorne, aber den war zumindest ein Kandidat, den ich so nochmal, ja, so als Außenseiterkandidat hatte, so ein Second-Year-Sophomore, die holen ja auch selten Awards. Ich glaube, Sam Vecenie war es, der hat im Podcast mal erzählt, bei seinem Podcast, dass frühestens eigentlich in der dritten Saison jemand DPOY wird und normalerweise sind die Defensive Player of the Years eher in Jahr 4, 5 oder dann noch später ihrer Karriere. Deshalb wäre es bei Mobley jetzt schon eine ziemliche Outlier-Entwicklung. Plus man muss ja auch sagen, er hat schon ein gutes Team neben sich mit Jared Allen, auch einen Spieler, der ihm da vielleicht noch mal ein paar Votes wegpicken könnte. Ja, aber generell ist es auch auf jeden Fall ein guter Tipp. Die Cavs sind ja auch aktuell die zweitbeste Defense der Liga. Die kann man da aktuell auf jeden Fall auch nennen. Auch wenn man sagen muss, dass der Abstand zu den Bucks schon ziemlich großes aktuell, die sind aktuell über 3 Punkte vor, also das ist quasi so wie der Abstand zu, ja, zum 7. oder 8. Platzierten, glaube ich.
Ja, genau, also es sind halt einfach erst 10 Spiele. Ein bisschen strange ist natürlich, dass Evan Mobley das schlechteste D-Rating in seinem Team hat. Der liegt dann nämlich bei 111 und jemand wie Kevin Love zum Beispiel 97,4, also da zeigt sich natürlich, dass da einiges noch nicht so richtig passt. Also ich meine, sagen wir so, er spielt natürlich in den wichtigsten Minuten und da halt, wo die Gegner dann entsprechend auch scoren, aber ja, also er spielt wahnsinnig starke Defense. Es gab ja jetzt Spiele, wo er, ich weiß gar nicht, 4, 5 Blocks hatte zwischendrin, oder 6 Blocks waren es neulich, glaube ich, sogar.
Ne? 8 waren es einmal, glaube ich.
8, genau, ja, es ist unfassbar krass. Er hat wahnsinnig gutes Position-Game und wie er sich da mit Jared Allen ergänzt, das ist teilweise wirklich eine Freude, das in der Defensive zu schauen. Witzigerweise ist sein Bruder, glaube ich, heißt er ja Mobley, ne?
Ja.
Hat ein D-Rating von 44, also eigentlich musste er es werden. Aber der hat halt auch erst 4 Minuten gespielt. Und die liefen offensichtlich gut. Naja, also auf jeden Fall Giannis, Lopez, Mobley. Und ich habe hier so eine Bunch von Spielern stehen, die vor der Saison vielleicht irgendwie oben gewesen wären. Also Draymond kann man, ja, momentan schwierig.
Kann man nicht wählen.
Nee, kann man nicht wählen. Gobert. Klammer mal kurz aus, müssen wir nicht auch noch drüber sprechen. Bam, hast du schon angesprochen, Robert Williams hat noch gar nicht gespielt und Joel Embiid immer verdächtig irgendwie in so einer Kategorie, aber der fällt jetzt momentan vielleicht auch noch nicht so richtig rein. Also so richtig anbieten momentan halt, tun sich halt natürlich Cavs und Bucks-Spieler. Aber wir schauen ja aufs Ende der Saison und deswegen würde ich sagen, persönlich, wenn ich ehrlich bin, wenn Giannis nicht MVP wird, warum auch immer, dann wird er Depoy. Und wenn er MVP wird, und da habe ich ihn ja gepickt, dann kann ich ihn hier eigentlich nicht auch noch nehmen. Das wäre natürlich ein bisschen lächerlich. Dann würde ich, ja, den hatte ich gar nicht auf der Liste, aber du hast wahrscheinlich recht, dann würde ich zu Lopez tendieren.
Ja, ich finde Lopez aktuell auch den einleuchtendsten Spieler. Ich finde, theoretisch könnte man noch halt für Spieler einen Case machen, die bei einem Team spielen, in denen ihren Minuten sie halt gut ausschauen. Also Adebayo zum Beispiel, da ist das Heat-Team eine gute Defense, bei Green theoretisch auch, aber das sind halt alles so Cases, die aktuell nicht besonders gut ausschauen, wenn das Team nicht mal eine Top-10-Defense stellen kann.
Ja,
aktuell finde ich aber auch, haben wir weit vorne halt auch irgendwie Teams, wo auch nicht ein Defender unbedingt raussticht. Also das drittbeste Defense-Team ist zum Beispiel Phoenix. Da könnte man jetzt die Andre Ayton nennen vielleicht. Der ist vermutlich derjenige mit dem größten Impact. Da hat jemand noch Mikal Bridges. Booker ist mittlerweile ein besserer Defender. Chris Paul in den Playoffs nicht mehr. In der Regular Season vermutlich auch noch okay. Und ansonsten stehen da auch noch Teams wie Toronto oder Minnesota. Aber bei Toronto, ich glaube, die haben keinen einzigen schlechten Verteidiger in der Starting Five. Und wer da jetzt dann wirklich der beste Verteidiger ist, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich würde vermutlich zu Anunobi tendieren, aber den größten Impact auf ein Team hat vermutlich Siakam oder so. Also von dem her, das ist aktuell relativ kompliziert, finde ich, da noch was rauszulesen. Da werden wir in, keine Ahnung, 4 Wochen oder 5 Wochen nochmal Awards-Picks raushauen oder so. Dann wird sich das Ganze vermutlich deutlich anders nochmal abzeichnen.
Ich denke auch. Dann wählen wir doch einfach Brook Lopez und lassen uns dann den Vorwurf gefallen, dass wir komplett auf dem 10-Spieler-Hype-Train sind.
Gerne.
Aber da, ich glaube, da können wir da ganz gut mit leben. Dann kommen wir zum Most Improved Player. Und das, würde ich sagen, ist traditionell einer der Awards, die am streitbarsten sind. Denn was heißt Most Improved eigentlich, ne? Also in welchem Hinblick? Musst du jetzt irgendwie eine besonders große Differenz haben zwischen den Punkten, die du letzte Saison aufgelegt hast, und den Punkten dieses Jahr? Oder hast du deine Rolle irgendwie geändert? Und wie ist es eigentlich mit Leuten, die erst gar keine Rolle hatten und jetzt auf einmal eine große Rolle haben, weil sie halt im anderen Team sind und so weiter und so fort? Also da kannst du wirklich immer in alle Richtungen gehen. Und hier habe ich auch von allen Awards tatsächlich die meisten Namen stehen. Und es ist auch der einzige Award, wo ich mich noch nicht abschließend entschieden habe. Weil ich gedacht habe, ich labere mich jetzt hier einfach in irgendeinen Namen rein, beziehungsweise du mich in irgendeinen Namen rein und dann läuft es schon irgendwie. Ich kann hier mal auflisten, wen ich da stehen habe, und du ergänzt mal, wen du noch bei dir stehen hast, und dann müssen wir uns da mal irgendwie durchklamüsern. Also, ich habe Tyrese Maxey, dem man definitiv zutrauen sollte, und es beweist ja auch momentan, dass er... das ist eigentlich jetzt ein bescheuerter Satz, den ich hier anfangen wollte, weil es dermaßen Captain Obvious ist. Also, der halt einfach besser wird, ist ja auch noch ein junger Spieler und zunehmend irgendwie beweisen kann, dass wie er das Team phasenweise führen kann. Auch dann mal, wenn vielleicht Harden irgendwie nicht gerade so die leuchtendsten Momente hat. Dann Lauri Markkanen, der Dude, der plötzlich in ein Team gekommen ist, bei dem es um absolut nichts geht und er endlich seine große Rolle hat und plötzlich vollkommen befreit aufspielen kann. Und das ist ja schon wieder eine ganz andere Storyline zum Beispiel als bei Tyrese Maxey. Dann hätte ich hier stehen Shai Gilgeous-Alexander, der die letzten Jahre auch schon gut war, aber jetzt gerade komplett out of his mind performt bei OKC, wo es irgendwie auch um nichts geht. Dann Tyrese Halliburton. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es um nichts geht bei den Pacers, aber also jetzt den Contending-Druck oder sowas hat er jetzt natürlich auch nicht. Gleichzeitig ist er da schon krass der Typ Floor General jetzt irgendwie in diesem jungen Team. Dann gäbe es Darius Garland, der weniger Punkte macht als letztes Jahr, weil Mitchell natürlich bei ihm im Team ist, der sich aber spielerisch aus meiner Sicht klar verbessert hat. Und dann gibt's halt so Dudes wie Bol Bol zum Beispiel. Der war letztes Jahr non-existent. Auf einmal finde ich es ultra geil, Bol Bol zuzugucken. Also ist das da nicht ein Most Improved-Thema, was man nicht auf dem Schirm hatte? Also ich würde fast schon sagen. Hat letztes Jahr natürlich auch nur 14 Spiele gemacht, konnte er nicht viel beweisen. Das schmälert wieder seinen Case. Dann Bane von den Memphis Grizzlies habe ich mit drin, der augenscheinlich deutlich mehr Playmaking übernimmt, der auch mehr Dribblings bringt und der immer mehr von dem bringt, was man ihm vorher nicht so zugesprochen hatte. Da hat man immer so, oder ich auf jeden Fall immer so gedacht, okay, das ist ein super guter Partner von Morant, weil er halt wunderbar irgendwie rauswitchen kann und dann halt den Dreier reinlatzt. Aber er kann eben noch viel mehr und das ist natürlich... Es wird jeden Tag trauriger eigentlich, weil ich immer wieder dran denken muss, dass die Celtics ihn easy hätten draften können.
Ja.
Aber nicht wollten. Also es
nicht
wird immer.
Nur die, nicht nur die.
Nicht nur die, andere auch, aber die, da war es halt recht offenkundig, naja. Dann Keldon Johnson, der Typ, der plötzlich irgendwie zum Franchise-Player irgendwie auserkoren wurde, nachdem einfach sonst überhaupt gar niemand mehr da ist und dann halt sagt, ja gut, dann mach ich's halt. Und dann habe ich noch als letzten Namen hier stehen Anthony Simons bei den Blazers, der mich die ersten Jahre einfach, muss man so sagen, enttäuscht hat und jetzt einen ziemlich runden Ball spielt. Und man muss sagen, man fragt sich teilweise, okay, Anthony Simons oder CJ McCollum, also so viel schlechter geworden ist es jetzt nicht. Was natürlich auch daran liegt, dass insgesamt die Siegesquote diese Saison gut ist. Und dann sind natürlich auch noch Leute wie Grant dazugekommen, die durchaus sehr viel Sinn machen in dem Kader. Aber er spielt auf jeden Fall ganz gut. Hast du denn jetzt noch Namen, die ich nicht erwähnt habe?
Ja, ich glaube schon. Ich habe zum einen noch die Aaron Fox. Mhm. Der legt aktuell 26 Punkte auf, spielt eine sehr effiziente Saison, vor allem für seine Verhältnisse. Der sah vor ein paar Jahren ja schon mal richtig stark aus. Also er hat auch 25 Punkte aufgelegt vor 2 Jahren. Aber generell finde ich, er wirkt diese Saison einfach noch stärker. Leider ist das Kings-Team immer noch Schmutz, aber da kann er jetzt auch nicht so wahnsinnig viel dafür. Also ich werde mit diesem Team einfach nicht warm. Alle Kings-Fans mögen es mir verzeihen, die 3 Stück, die wir in Deutschland haben. ja, irgendwie, weiß ich nicht, das Team geht für mich nirgendwo hin und das nervt mich vor allem, weil ich Fox an sich cool finde. Jetzt bin ich gerade wieder dabei, an ihn zu glauben, nachdem ich die letzten 1,5 Jahre eigentlich schon abgeschrieben hatte. Und ich finde, er ist halt auch, ja, was seine Rolle angeht, wäre da auch ein Kandidat, weil eigentlich ist seine Spielzeit ist weniger geworden. Seine Usage ist nicht wahnsinnig viel gestiegen. Also jetzt nicht so, dass er sich einfach 20 Würfe mehr nimmt pro Spiel und die halt ein bisschen besser trifft oder so. Sondern ja, es sieht einfach wie eine relativ natürliche Progression aus und er trifft halt aktuell ja mehr Punkte. Wenn ich noch aufgestimmt habe, ist Devin Vassell von den Spurs, der zweite Spurs-Spieler. Der legt aktuell über 20 Punkte auf, hat letztes Jahr noch 12 aufgelegt, also auch da eine ziemlich krasse Steigerung, was die absoluten Zahlen angeht. Hat auch einfach eine größere Rolle, darf mehr machen. Seine Usage enorm gesteigert, um fast 7% auf 25%, ist weiterhin effizient, also überdurchschnittliches True Shooting und so weiter und sieht da einfach, ja, sehr, sehr gut aus. Die anderen Kandidaten, die du jetzt genannt hast, finde ich auch sehr einleuchtend. Jetzt muss ich gerade nochmal nachfragen, hast du Shai Gilgeous-Alexander genannt?
Den,
Ja,
genau.
den habe ich mir auf jeden Fall auch aufgeschrieben. Ich bin eigentlich kein Fan davon, Spieler zu nehmen, die schon gut aussahen davor. Und Shai ist eigentlich so ein Spieler, der davor gut aussah. Aber ich finde, er sieht einfach so deutlich besser aus, dass man ihn einfach nennen muss. Ist jetzt auch nicht so bei ihm, dass er irgendwie auf einmal seinen Dreier mit 40% oder so trifft, sondern er trifft den einfach genauso in Anführungszeichen schlecht wie letztes Jahr mit 30%. Nimmt ihn auch weniger. Also es ist jetzt nicht so, dass da auf einmal irgendwo ein krasses Improvement oder so kommt, was man nicht vorhersehen kann, sondern er ist einfach ein so runderer Spieler. Plus er macht auch mehr Spiele. Das ist bei Shai ja immer so ein, oder bei den OKC immer so ein Faktor gewesen. Die letzten Jahre hat er nur 35 respektive 56 Spiele gemacht. Und das ist ja dann schon auch ein Faktor für den MIP. Also die letzten Jahre sah er ja schon auch sehr gut aus. Aber ich hatte persönlich zum Beispiel Angst, dass er das über eine ganze Saison spielen kann. In den ersten Spielen hat er das jetzt zumindest konstant zeigen können. Wenn er das weiterhin so macht, finde ich, ist er da auch ein definitiv ein legitimer Kandidat. Wüsste jetzt gar nicht, wer mein Top-Favorit wäre, so hundertprozentig. Ich hatte vor der Saison auf jeden Fall Keldon Johnson im Rennen. Ich habe auch Tyrese Maxey im Rennen gehabt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich vermutlich sogar zu, ja, vielleicht echt zu Keldon Johnson tendieren. Der hat sich in einigen Aspekten auch nochmal gesteigert. Also ja, legt mehr Punkte auf. Das ist ja auch immer so ein klassischer Faktor beim MIP. Aber er macht eben auch mehr den Spielgestalter für die Spurs. Denen fehlt ja einer, nachdem DeJounte Murray weggetradet wurde. Und dass er das übernehmen kann, hätte ich ihm vor der Saison nicht zugetraut. Er hat seinen Dreier auch nochmal gesteigert, sowohl was Volumen als auch Quote angeht. Also er nimmt 9 Dreier pro Spiel auf 100 Possessions sind es dann über 12 Stück. Also das geht schon. In eine High-Volume-Shooter-Richtung trifft fast 43%. Ob das über die Saison so bleibt, kann ich jetzt gerade nicht einschätzen. Ich habe zu wenig Spurs-Spiele gesehen, um dann zu sagen, er hat seine Technik noch mal leicht umgestellt oder so. Aber zumindest nimmt er sie und er nimmt auch extrem viele einfach davon. Also nicht nur absolut, sondern auch relativ über 50% seiner Würfe sind Dreier, die er sich dieses Jahr auch ja einfach teilweise ein bisschen mehr, ja, nicht wirklich, never mind, den Punkt streich mal weg. Ich wollte gerade sagen, er kreiert sich mehr selber, aber das ist nicht wirklich der Fall. Aber er nimmt einfach viele und so ein High-Volume-Shooter ist für die Spurs halt wichtig. Generell ein super Skillset für die Liga. Er hat gezeigt, er kann ein bisschen was am Ball machen, muss aber nicht. Und ja, ich finde einfach, er funktioniert extrem gut in dem Team und hat auch die Sprünge gemacht, die ich mir vor der Saison erhofft hatte.
Also ich tue mir auch ein bisschen schwer. Ich muss ehrlich sagen, ich habe hier zwei Frontrunner. Der eine ist Kelton Johnson und der andere ist Lauri Markkanen. Und zwar mitunter aus dem Grund, dass der MIP, wie gesagt, man kann den unterschiedlich auslegen, aber wie es halt so ein bisschen auch beim, ich wollte gerade sagen, beim Benchscorer of the Year, wie es beim Six Man of the Year halt auch ist, ist es so, du brauchst halt irgendwie einen Sprung im Scoring einfach. Wenn du den nicht hast, dann kannst du ein 10-mal besserer Spieler gewesen sein, aber dann erkennt es keiner so richtig. Also dann kommen die Jungs oft nicht in die Auswahl rein. Und du siehst halt bei ihm und bei Lauri, dass sie fast 7 Punkte draufgelegt haben von einer Saison auf die anderen. Und jetzt sind es halt irgendwie sind es zwei unterschiedliche Situationen, aber irgendwie ist es auch die gleiche Situation, weil Lauri ist halt in ein irrelevantes oder eigentlich vermeintlich irrelevantes Team hineingekommen und kann machen, was er will. Und Kelton Johnson wurde von einem schwierigen Team zu irgendwie einem irrelevanten Team hineintransferiert, indem er halt einfach da geblieben ist und sonst halt keiner mehr da ist. Und dementsprechend ist es eigentlich irgendwie dieselbe Rolle. Ich glaube insofern eher an Kelton Johnson. Erstens, weil ich von Lauri Markkanen erstmal sehen will, dass er das dauerhaft macht. Dafür hat er mich einfach dann als Bulls-Fan auch wieder zu oft enttäuscht. Und Lauri Markkanen wird ja oft so nachgesagt, naja, es ist jetzt nicht so der Typ, der den krassen Motor hat, der den krassen Trainingseifer hat und so weiter und so fort. Es läuft jetzt gut, es kann aber auch mal vielleicht nicht mehr so gut laufen und dann bin ich mal gespannt, wie es dann bei Lauri Markkanen läuft. Zudem haben die Jazz noch ein paar andere Spieler, die halt wichtige, relevante Minuten kriegen, die Scoring übernehmen, Clarkson und so weiter. Und in dem Team werden einfach viele Veränderungen anstehen, vermutlich. Also Lauri Markkanen wird, da bin ich mir relativ sicher, da bleiben, aber andere Leute werden eben gehen, wenn sich zum Beispiel ein Trade findet für Conley, ne, für Clarkson und so weiter. Und da kann sich die ganze Gravity in dem Team komplett ändern und da glaube ich irgendwie noch nicht so richtig an seine Konstanz. Bei Kelton Johnson ist es was anderes, der ist schon länger bei den Spurs, der weiß, wie es läuft. Der wird auch ganz klar wissen, wie diese Saison läuft. Und das weiß, glaube ich, inklusive uns auch absolut jeder, was die Spurs vorhaben. Und das wird halt kleiner durchgezogen. Es kann ihm höchstens passieren, dass er dann irgendwie, wenn er zu viel scored, irgendwie am Ende der Saison mal verletzt ist, ob er will oder nicht. Wenn du weißt, was ich meine. Aber das kann bei Lauri Markkanen dann genauso passieren. Also ich glaube, ich würde den Nord mal zu Kelton Johnson geben. Und alle anderen unten.
Ja, was ich gerade noch sagen wollte, bei Markkanen muss man auch sagen, er hat halt in seiner zweiten Saison eigentlich schon 19 Punkte aufgelegt. Ja. Der Sprung wäre jetzt nicht so groß. Er war die letzten Jahre nicht mehr auf dem Niveau, was er damals hatte, was Scoring angeht. Und ja, aktuell trifft halt auch irgendwie sein Dreier nicht. Also ich weiß gar nicht.
Das stimmt.
Wenn er da nochmal zulegen würde und sich da auch verbessern würde, dann würde er vermutlich irgendwie 25, 26 Punkte auflegen. Dann finde ich, wäre er da nochmal ein deutlich klarerer Kandidat, so. Ja, passt er da irgendwie nicht so ganz in das Raster rein, was ich da anlegen würde.
Lauri Markkanen ist halt wieder so ein klassischer Kandidat, der überhäuft wurde mit Vergleichen und die ihm vermutlich mitunter auch zu Kopf gestiegen sind, aber vor allem uns allen. Und wir dann total enttäuscht waren, dass er halt nicht Dirk Nowitzki war, bloß weil er groß ist, weiß und aus Europa kommt. Mhm. Da ist relativ viel schiefgelaufen von vornherein und dann bei ihm natürlich auch und allen voran natürlich auch bei den Bulls. Also die ersten Jahre bei den Bulls war jetzt ja nicht so, dass er irgendwie wahnsinnig stabile Teams um sich herum gehabt hätte oder die besten Coaches oder sowas. Also er macht sich jetzt sozusagen, ich glaube, so könnte man es beschreiben, aber das will ich jetzt mal über das ganze Jahr sehen, dass ich da so richtig dran glaube. Insofern dann Kelton Johnson. Und was Bol Bol anbelangt, muss man sagen, also wenn man Bol Bol spielen sieht, es ist schon krass, was dieser Typ mit seiner Größe, und ich meine, wir sprechen jetzt ja gerade alle über Victor Wembanyama und um Gottes Willen, ich will die zwei jetzt nicht vergleichen, aber was der Typ mit seiner Größe und Starksigkeit und so für Skills drauf hat teilweise, ne? An Dribblings, an Stepback, Würfen, an also es ist schon krass, wenn er fit ist und darf und kann aus unterschiedlichen Gründen, dann macht der richtig Bock. Also ich habe gerade unfassbar Bock, Bol Bol beim Spielen zuzugucken. Und gleichzeitig ärgert es mich wahnsinnig, weil ich Mo Bamba im Fantasy-Team hatte. Und jetzt macht der halt gar nichts und Bol Bol kriegt alle Minuten. Das ist.
Ich finde generell, die Magic sind ein witziges Team.
Super geil, aber da kommen wir eh gleich nochmal dazu. Habe ich voll Bock drauf. Ja, aber eins vielleicht noch. Was machen wir jetzt aus Tyrese Maxey und Tyrese Halliburton? Warum die nicht?
Bei Maxey kann ich es dir gar nicht genau sagen. Ich finde, der war halt letztes Jahr eigentlich schon recht stark. Klar, der hat sich nochmal verbessert, was sein Scoring angeht. 6 Punkte nochmal draufgelegt, trifft den Dreier immer noch stabil und so weiter. Alles Sachen, die positiv sind. Aber bei ihm halt auch einfach so ein Fakt, der spielt auch einfach mehr Minuten und darf mehr machen, weil Harden jetzt verletzt ist. Ist eigentlich was, was man jetzt nicht unbedingt vielleicht ankreiden sollte, aber irgendwie mache ich es am Ende irgendwie trotzdem. Ja, ich weiß nicht, er passt da für mich nicht so ganz rein, auch wenn er eigentlich vermutlich genannt werden müsste. Bei Halliburton finde ich, da habe ich noch mehr fast ein Problem damit, muss ich sagen, weil ich finde, er spielt einfach genauso wie letztes Jahr. Mhm. Zumindest, was er letztes Jahr am Ende bei den Pacers geleistet hat. Er darf halt ein bisschen mehr scoren. Aber er hat jetzt für mich nicht so irgendwo sich klar nochmal gesteigert oder verbessert. Also außer, dass er gerade 46% Dreier trifft, was ich für nicht haltbar halte. Aber wenn das am Ende weiterhin 46% stehen muss, dann muss man ihn da vielleicht doch nennen. Aber so, ja, ich weiß nicht. Es, für mich war vor der Saison auch ein Kandidat, den man auf jeden Fall auf dem Schirm hatte. Aber ich weiß nicht, er legt für mich einfach, er macht halt genau das, was ich erwartet habe. Vielleicht waren meine Erwartungen an ihn auch einfach zu hoch. Aber er hat mir jetzt irgendwie nichts gezeigt, wo ich mir dachte, ah, ist klar, ein deutlich verbesserter Spieler. Da passen für mich so Leute wie Vassell und Johnson zum Beispiel halt viel besser rein.
Ja, also ich glaube, der Schritt von du bist einer der Spieler zu du bist der Spieler, der ist halt krass, der lasse, also der kann einer jetzt genauso wenig dafür, wie Tyrese Maxey was dafür kann, dass Harden halt gerade nicht spielt, ne, weil halt einfach Murray zum Beispiel getradet wurde und das war jetzt dann halt einfach so. Gleichzeitig, du musst die Rolle natürlich auch aufnehmen, du musst sie schultern und du musst dann auch was leisten in dieser Rolle und das tut halt jetzt Kelton Johnson zum Beispiel. Also deswegen fühle ich mich eigentlich mit dem Pick auch ganz wohl und bei Maxey und Halliburton bin ich schon bei dir. Die waren halt schon sehr gut und sind jetzt noch besser. Also da tue ich mir generell immer ein bisschen schwer. Letztes Jahr war das erste Mal, dass ich so davon abgewichen bin, weil ich Ja Morant da oben drin hatte, der nämlich auch von sehr gut zu sehr, sehr gut mutiert ist. Aber leichter ist es natürlich irgendwie, wenn man weiter unten startet. Also, wir halten Kelton Johnson fest und kommen zum Coach of the Year und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Random Awards, ja. Muss man sagen, absolut. Weil das ist ja immer komplett irgendwie teilweise an den Haaren herbeigezogen und vor allem, es lässt sich halt in der Regel absolut nicht argumentieren, also es lässt sich argumentieren, warum man jemanden wählt, aber es lässt sich nicht argumentieren in der Regel, warum man den wählt und nicht wen anders. Und ich habe jetzt hier zwei Namen stehen und ein Dark Horse und so einen langweiligen Pick und die wären zum einen JB Bickerstaff.
Den habe ich auch.
Also den ne, den Coach der Cavs, die Cavs werden, also das ist jetzt keine Overreaction Early Season oder so, die werden halt eine gute Saison spielen, weil sie einfach ein gutes Team eh schon hatten und jetzt noch einen sehr guten Spieler dazugekriegt haben und weil es auch passt und vor allem bei ihnen auch und da werde ich immer ausführlich versorgt mit Team Stories von Matt. Da passt halt auch in dem Kader zwischenmenschlich, ne? Also die, da wird sehr viel miteinander gemacht und die machen Teamausflüge, die selber organisiert sind und Garland und Mobley gehen da irgendwie voran als Sprachrohre und Organisatoren und so weiter und Mitchell hat sich bisher zumindest sehr gut eingefügt und also der läuft eigentlich auf allen Ebenen rund und insofern ist, glaube ich, JB Bickerstaff da eine sehr, sehr gute Wahl. Den zweiten Namen, den ich hier habe, ist Willie Green. Denn ich glaube, also zum einen jetzt ist Zion halt einfach mal fit und kann spielen. Das allein bedeutet ja schon mal einen großen Boost für die Pelicans. Dann haben sie aber plötzlich auch einige Spieler gefunden, die unfassbar gut funktionieren, wie, was weiß ich, Trey Murphy oder sowas. Es könnte tatsächlich dieses Jahr mal, oder was heißt mal, aber auf jeden Fall die gute Saison werden für die Pels. Also jetzt nicht irgendwie vielleicht eine Homecourt-Saison oder so, aber halt eine gute Saison. Mit einem relativ jungen Team und deswegen würde ich jetzt die beiden da sehen. Es ist halt immer so eine Storyline-Sache. Du könntest natürlich immer sagen, ja gut, also das Team, das halt am Ende vom Jahr am besten ist, hat offensichtlich der Coach am besten gecoacht. Kann man sagen. Stimmt halt so nicht. Aber auf jeden Fall hat er offensichtlich nicht so viel falsch gemacht. Deswegen, das wäre mal ein langweiliger Pick. Man könnte dann einfach sagen, ja, was ist mit Budenholzer, meinetwegen. Denn wenn die Bucks so weiter durchziehen sollten, was will man ihm vorwerfen, finde ich aber langweilig. Dark Horse, das ich hier noch stehen habe, ist Nick Nurse, weil die Raptors, also die werden jetzt nicht furchtbar komplett oben reinrutschen, die werden aber auch nicht unten reinrutschen und der macht halt aus einem sehr schon geskillten und ausgeglichenen Team, aber gleichzeitig auch wieder aus einem Team, wo wir uns ja immer gebetsmühlenartig die Frage stellen, wer ist er eigentlich der Franchise-Player, ist es dann Siakam? Wirklich oder nicht? Oder ist das nur vorübergehend oder zeitweise oder wie auch immer? Und sind die nicht dann irgendwie zu ausgeglichen? Fehlen dann nicht ein paar andere Rollen und was weiß ich? Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass man irgendwann sagt, okay, einfach nur durchgehend gute Arbeit gemacht, hat halt offensichtlich Nick Nurse und andere disqualifizieren sich, warum auch immer. Nehmen wir den.
Ja, ich finde Coach of the Year ist auch mal so eine schwierige Wahl. Am Ende von der Saison gibt es meistens Cases für, keine Ahnung, 5 bis 10 Kandidaten, die ich zumindest nachvollziehen kann. Ich habe aktuell auch Bickerstaff auf jeden Fall aufgeschrieben. Ich habe mir auch mal Hardy aufgeschrieben von den Jazz. Der macht vielleicht aktuell nicht das, was sich viele vor der Saison erhofft hatten. Aber ich finde jetzt nicht, dass man ihn dafür bestrafen sollte. Ich halte
es. Ja gut, der soll gut halt, coachen, egal wen er da hat.
Eben. Ne? Also von dem her macht er seine Arbeit da offensichtlich sehr gut. muss man vielleicht eher Danny Ainge kritisieren dafür, dass sie ihm einen zu guten Kader gegeben hat, wenn es mit dem Tanking nichts wird. Ja, den finde ich an sich auch einen recht witzigen Kandidaten.
Aber muss ich jetzt kurz reinrätschen. Also Overreaction und so weiter, alles klar. Und die Jazz an Platz, wo sind sie jetzt im Westen? Platz 1 im Westen. Also das wird nicht so bleiben, da sind wir uns einig. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir kommen in den Februar und die Jazz sind im Westen auf Platz, was weiß ich, sagen wir mal 4. Aus welchen Gründen auch immer, sind die Jazz immer noch auf Homecourt und es ist schon Februar. Und jetzt ist steht ja sozusagen dann die Trading-Phase an. Muss man jetzt, weil man gesagt hat, ja, vor der Saison, also wir müssen jetzt irgendwie schlecht sein, weil wir wollen Victor Wembanyama haben. Und jetzt stellt man plötzlich fest, ah, scheiße, also wir wollten zwar schlecht sein, aber jetzt sind wir eigentlich ziemlich gut. Muss man jetzt den ganzen Bums einreißen, obwohl man so weit oben steht, weil man sagt, okay, wir haben jetzt halt viele Picks in den nächsten Jahren und so und wollen eine Chance auf Victor Wembanyama haben, aber es sagt uns ja auch keiner, dass wir den tatsächlich kriegen. Oder muss man dann, wenn man wirklich so gut ist, und es ist halt schon Februar dann, also wir sprechen jetzt von Februar, also es ist tatsächlich schon einige Spiele ins Land gegangen und irgendwie, es passiert nichts, es taucht keine, was ist die, das Komplementärprodukt sozusagen zu Rookie Wall, also das Team kracht nicht in irgendeine Wand hinein, ja, sondern die spielen halt einfach guten Basketball, vielleicht verbessern sich sogar, keine Ahnung. Was macht man dann?
Dann muss man weiterhin versuchen zu gewinnen. Also ich glaube, das sieht man ja jetzt schon fast ein bisschen, dem letzten 3 Spiele schon wieder gewonnen, unter anderem gegen die Lakers, gegen die Clippers und eben nochmal gegen die Lakers sind es vielleicht auch aktuell keine Statement-Siege oder so, da sah vor der Saison, dachte man, die hätten einen schweren Spielplan oder so zu Beginn. Da waren aber jetzt offensichtlich ja auch Teams dabei, die einfach nicht so gut reingekommen sind, wie Minnesota zum Beispiel. Ja, offensichtlich war der Spielplan vielleicht doch nicht so schwer, wie man erwartet hat. Ich glaube, sowas spielt halt auch eine Rolle. Aber wenn du jetzt den Case aufstellst, im Februar steht man noch so gut da, dann muss man weiterhin versuchen zu gewinnen. Das glaube ich ist, wäre Quatsch, dann noch im Februar versuchen, das Ganze einzureißen. Da sind dann einfach in der ganzen Liga genug Teams, die vermutlich schon so weit unten drin hängen, dass da einfach auch nichts mehr geht. Also keine Ahnung, die Hornets spielen aktuell richtigen Schrott, die Pistons, die Magic stehen nicht gut da, die Rockets stehen nicht gut da, die Lakers stehen aktuell nicht gut da. Bei denen glaube ich zwar auch dran, dass es noch mal ein bisschen nach bergauf geht, aber generell haben wir einfach in der Liga genug Teams, die versuchen, oder was heißt versuchen werden, aber die vermutlich jetzt nicht unbedingt Richtung 50 Siege schielen. Und wenn die Jazz am ja im Januar oder zum Februar sogar dann noch so gut dastehen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man das einreißt. Ich wüsste auch gar nicht wie, also weil, keine Ahnung, ist ja nicht so, dass jemand dann sagt auf einmal, ja, Lauri Markkanen, hier nimm meine 3 First-Rounder dafür, also selbst wenn er MIP wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da so krass den Value nochmal ändern kann. Und man hat zwar ein paar interessante Spieler mit Markkanen, Clarkson, Conley etc., aber man hat da jetzt ja auch niemanden, wo sich Teams die Finger unbedingt danach lecken werden und mit Angeboten nur um sich schmeißen werden. Also ich denke, wenn man ein gutes Angebot bekommt, wird man es annehmen, aber im Februar, wenn es gut ausschaut, dann vielleicht nicht mehr.
Ja, vor allem das Problem ist, wirst du dann so viel schlechter. Also jetzt sagen wir mal, wir haben Februar und es steht so gut und jetzt sagt Danny Ainge, okay, jetzt ich mutiere jetzt hier wieder zu Trader Danny und jetzt geht's rund und Jordan Clarkson, also den haben wir jetzt hier richtig showcasen lassen, der legt also jetzt gerade, also Stand November, 18,3 Punkte auf, bis dahin, was weiß ich, lass es 20 sein und den traden wir jetzt, weil irgendwer noch einen Scorer braucht, okay, dann ist der weg. Dann rutscht Colin Sexton wahrscheinlich nach auf die Position, ist man dann so furchtbar viel schlechter, also man ist dann weniger tief, aber so furchtbar viel schlechter, weiß ich nicht. Dann Mike Conley, der schon 35 ist, vielleicht gibt's einen Contender, der braucht dringend noch einen Point Guard, okay, sagen wir mal, der ist auch weg. Und dann von mir aus noch irgendwie Michael Beasley und weil auch noch natürlich jemanden braucht, der sagt, ich möchte hier mal chucken und keine Ahnung, Kelly Olynyk, so. Ist man dann so ein schlechtes Team, trotzdem, dass man dann komplett unten reinkesselt, also ich würde jetzt mal sagen, rein von der Namen her, müsste man eigentlich kein gutes Team sein, aber weiß ich gar nicht. Also deswegen, ich würde auch sagen, also wenn man jetzt irgendwie merkt, meinetwegen auch nach 20 Spielen, ey, wir sind gut, dann würde ich fast dafür votieren, irgendwie nicht in diese Storyline-driven Dings rein zu verfallen und zu sagen, ja nee, wir wollten eigentlich schlecht sein und wir ziehen das jetzt immer noch eiskalt durch und weil, wozu?
Ja, also wäre auch Quatsch vermutlich. Also bringt dem Team ja auch ein bisschen was, wenn man in jungen Jahren schon gewinnen kann und so weiter. Und dann wird man vermutlich eher versuchen, in die Richtung noch was zu machen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man dann auf einmal versuchen wird, nochmal Veterans reinzuholen, um weit zu kommen. Aber ja, ich glaube, man wehrt sich dann auch nicht, wenn man in die Playoffs kommt.
Ja, das recht. Und außerdem hat man ja den Stepback God Talen Horton Tucker. Finde ich total witzig, was ich habe es gesehen.
Ja, ich glaube, was du meinst. Wo er einen offenen Catch and Shoot Dreier bekommt, dann nochmal zwei Schritte reinsteppt und dann nochmal zurück zu steppen und dann den Dreier zu nehmen. Ja, das habe ich gesehen. Ja,
und da gab's, den hat er sogar getroffen in diesem einen Video. Es gab ja noch ein paar andere Videos. Also den Move macht er irgendwie am laufenden Band und der brickt dann aber halt dafür auch den Rest, weil er von der Dreilinie 22% wirft. Ja, also sah auf jeden Fall selbstbewusster aus, als die Zahlen vermuten lassen, sag es mal so. Okay, also das heißt, wir haben beide JB Bickerstaff relativ safe drin, oder?
Ja, ich glaube, den muss man aktuell nennen. Die Cavs sind auch eigentlich das beste Team Net-Rating-wise und klar, der Kader ist gut, aber das Coaching sieht schon auch sehr, sehr stark aus, finde ich.
Ja, und es wäre auch einfach die Story. Also ganz ehrlich, naja, selbst wenn am Ende der Saison die Bucks besser sind, Budenholzer, ist halt namenstechnisch bei dem Thema so ein bisschen verbrannt. Ja. Da geht's ja immer um andere Geschichten.
Ich weiß nicht, ob du den Executive of the Year noch mit reingenommen hättest. Da hätte ich auch Coby Altman für den Donovan Mitchell Trade alleine schon, wenn wir da bei den Cavs weiter noch sind.
Ist es nicht Mike Gansey mittlerweile bei den Cavs?
Ich habe Bickerstaff. Ich bin davon ausgegangen, dass es immer noch Bickerstaff ist, falls es nicht sein sollte. Asche auf mein Haupt, dass ich es nicht mitbekommen habe.
Der Executive meine ich jetzt, weil nicht, dass ich jetzt.
Also ich habe hier Coby Altman bei Basketball Reference stehen. Ich weiß nicht, wo du geschaut hast. Vielleicht hat Real GM da was anderes stehen zum Beispiel, aber ich weiß es jetzt Gott nicht.
Na, ich hätte jetzt hier, was weiß ich, Cavaliers Mike Gansey promoted to GM after Coby Altmans move to President. Also die haben sich jetzt irgendwie
anders. Ja gut, dann ist er President. Ich weiß nicht, was dann da der höhere Titel ist, vermutlich der President. Und dann wird vermutlich auch er den bekommen. Aber ich weiß es gar nicht genau, wie das dann abläuft bei Teams, die da zwei oder drei haben. Gibt ja auch bei den, die Jazz sind da ja auch so ein Fall, die haben ja auch Justin Zanuck, oder?
Justin Zanuck, genau, den habe ich nämlich als zweiten stehen. Also ich habe auch die beiden und sonst niemanden.
Ja, weil der ist ja auch GM, aber Danny Ainge ist da ja auch der Hauptentscheidungsträger eigentlich. Von dem her weiß ich jetzt nicht genau, wie man da dann die Lorbeeren zusprechen sollte.
Ja, also ich meine, bei Justin Zanuck wäre natürlich eine krasse Story, weil da kannst du sagen, okay, sie haben halt vor der Saison Assets gesammelt wie bescheuert, indem sie halt ihre Stars verdealt haben und dann sind sie trotzdem gut, jetzt sind sie gut und haben die Assets, also das wäre natürlich, da würdest du eigentlich kaum drum rumkommen, würden sie dann zu gut bleiben, was wahrscheinlich nicht so sein wird, aber deswegen, ich würde auch sagen, die safe Wahl wäre dann der Cavs GM. Wie ist denn das, da habe ich jetzt gar keine Aufstellung gemacht, sollte man vielleicht mal machen. Coach of the Year und jetzt Executive of the Year, geht das gerne mal parallel oder eher nie, weil man sagt, na gut, wenn es der eine ist, dann darf es nicht der andere werden. Müsste man nochmal nachgucken. Ne? Das wäre nämlich eigentlich ganz interessant, weil, wie gesagt, der Coach wird ja oft deswegen auch gewählt, weil das Team irgendwie gut funktioniert. Warum funktioniert es oft gut? Weil halt was dran gemacht wurde im Sommer. Also müsste ja irgendwie fast ein bisschen zusammenpassen.
Ich meine jetzt halt aus Verdacht, dass es oft mal zusammenliegt, aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen. Ich wüsste nämlich jetzt auch gar nicht, ob ich die Award-Winner vom Executive of the Year der letzten Jahre zusammenbringen auf die Schnelle. Warte mal, ich kann mal kurz eine Google-Suche bemühen.
Google ist
mein Freund, korrekt. Weil letztes Jahr war es von den Memphis Grizzlies Zach Kleiman. Da hat ja den Coach of the Year Monty Williams gewonnen, aber da war der Coach der Grizzlies ja auch lange Zeit weit vorne dabei. Davor war es James Jones, also Suns. Da hat es lustigerweise nicht der Suns-Coach gewonnen, obwohl er da ja auch schon in der Verlosung war. Davor von den Clippers, Lawrence Frank. Die sahen da ja auch lange wie ein Titelfavorit aus. Da hat Ty Lue aber auch keinen Coach of the Year Award bekommen. Aber es sind zumindest immer Teams, wo halt was passiert ist und wo man dann auch ja was in die Richtung vermuten könnte. Also es sind auch häufig die GMs von, oder nicht häufig, aber zumindest relativ, ab und an sind es die GMs von den Titelteams oder zumindest von Teams, die halt auch Contender sind. Also, keine Ahnung, RC Buford war es bei den Spurs mal, Bob Myers für die Warriors war es zweimal, einmal bevor er KD geholt hatte, einmal nachdem er KD geholt hatte und so weiter. Also, genau.
Ja, also es ist ja immer so ein Summer Achievement Award, also wenn du im Sommer richtig umtriebig warst und dann danach halt nicht abstinkst, ja, das genau. ist natürlich nämlich, dann das ist halt blöd, dann bist du da relativ weit oben. Und ich meine, der Mitchell-Trade, würde ich so sagen, war so eins der größten Dinger im Sommer. Also insofern bietet sich das natürlich an. Und
übrigens,
bei Senek ist es einfach...
Weil ich es gerade auf Wikipedia sehe, errätst du, wer mit viermal derjenige GM ist, der die meisten der Executive of the Years abgeräumt hat?
Um Gottes Willen.
Ist mittlerweile nicht mehr für seine GM-Tätigkeit bekannt, sondern eher für seine Twitter-Aktivität.
Für seine Twitter-Aktivität?
Und für seine besonderen Hemdkrägen.
Also jetzt müsste ich es wahrscheinlich wissen, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Burner-Accounts vor allem.
Ach Gott, hier Dings.
Annähernd, ja, ja, nicht ganz, aber es ist sein Vater, Jerry Colangelo.
Jerry Colangelo, ja, okay. Ja,
gut, aber trotzdem, der hat natürlich. Ja. Der war halt vorher schon bei den Suns lange und hat da scheinbar vier Stück abgeräumt.
Ich hätte jetzt spontan irgendwie auf Jerry Krause getippt von den Bulls damals.
Der hat zwei geholt. Ist auch
ja, immerhin zwei. Was ist
der? Quasi der nächste auf der Liste, aber zwei haben einige geholt. Unter anderem auch Bob Myers oder RC Buford. Und Brian Colangelo, ja, okay. Lustigerweise auch.
Ich meine, Buford hätte es wahrscheinlich über ein ganzes Jahrzehnt irgendwie permanent immer mal geben können. Aber das sind halt immer so Sachen, ne? Wenn du dann irgendwie so zwei, drei Rollenspieler holst, die plötzlich gut performen, irgendwie, dann kriegst du nicht
ja,
so
den Bass. Ja, das gibt keinen Hype auf jeden Fall. Ja. Das genau, ist so Mitchell-Trade schon besser, muss man sagen.
Ja, der haut halt voll ins Konto, ne? Kannst sagen, Mitchell dazu, geil, läuft und so. Das ist ein guter Executive, egal wie. Also ich kann aber auch sagen, wer ihn definitiv nicht kriegt, da habe ich mir auch noch zwei aufgeschrieben. Nämlich erstens Rob Pelinka, und ich will an dieser Stelle, wollte ich nochmal so einen richtigen Rob Pelinka-Slander durchziehen und nicht den Lakers-Slander, wohlgemerkt, sondern Rob Pelinka-Slander, denn was mir so unfassbar auf den Keks geht in letzter Zeit ist, dass Russell Westbrook ja mittlerweile im Grunde alles in die Schuhe geschoben wird, was nicht läuft bei den Lakers. Und da muss man ganz ehrlich sagen, man kann, also er hat sehr große Schuhe, da kannst du einiges reinschieben, aber nicht alles. Und aus meiner Sicht, also der Schuldige am Lakers-Desaster ist Rob Pelinka. Wir können jetzt irgendwie drüber streiten, ob es irgendwie auch LeBron James ist, weil wir immer drüber sprechen, dass LeBron ja nur GM ist und dass irgendwie alles mit den Stars abgesprochen wird und so weiter, keine Ahnung. Aber es ist nun mal nicht sein Job, sondern das ist der Job von Rob Pelinka, egal wie der das macht. Und also ganz ehrlich, die Transformation von dem Supporting Cast in der Titelsaison zu dem Supporting Cast dieses Jahr.
Tut weh.
Das ist eine Shitshow, die wir sonst momentan nur, was weiß ich, aus dem britischen Parlament kennen oder so. Also schlimmer geht's eigentlich nicht mehr. Und deswegen Rob Pelinka, da muss man wirklich draufhauen, eigentlich die ganze Zeit, weil es mir auf den Keks geht.
Ja, die Lakers haben auch draufgehauen, eine 3 Jahre Vertragsverlängerung haben die draufgehauen.
Genau, die haben ordentlich draufgehauen, so auf ihr Konto und die eigene Reputation, aber halt nicht auf Rob Pelinka. Das ist das. Also ich kann's nicht verstehen. Man kann's nicht beschissener machen, ganz ehrlich. Wir hatten jetzt in den letzten Jahrzehnten im Grunde, wir hatten es immer so, du hattest ein geiles Team, hat einen Titel gewonnen, was weiß ich, die Warriors mehrfach und andere Teams auch und über ein ganzes Jahrzehnt irgendwie die Spurs und dann war halt irgendwie Sommer und dann du hast immer irgendwelche Free Agents gefunden, die irgendwie Bock hatten, da mitzumachen, weil sie was in dem Team gesehen haben, weil die Stars da waren. Du hattest irgendwelche Leute auch, die sich als Shooter oder so noch angeboten haben oder irgendwelche Veterans, die noch eine gute Rolle gespielt haben. Wie kann man es denn so dermaßen verkacken, also das außenrum zusammenzustellen? Ich verstehe es echt nicht. Und wenn man Lakers-Spiele momentan guckt, es ist wirklich ein absolutes Grauen. Also ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich habe einige gesehen. Also ich freue mich schon, wenn Matt Ryan irgendwie reinkommt, weil man da zumindest den Verdacht hat, er könnte jetzt mal einen Dreier treffen. Und bei allen anderen, du musst ja, also es wird ja auch teilweise so gemacht, extra, also wir haben hier alle Nurkic im Kopf, der dann einfach bei AD und bei Russell Westbrook direkt umdreht, weil er gar keinen Bock hat, da jetzt irgendwie noch einen Schritt weiter rauszugehen. Und die natürlich auch prompt gebrickt haben. Also es ist Katastrophe. Und Rob Pelinka ist derjenige, also das ist the man to blame, ganz ehrlich. Also es ist auf jeden Fall sein Job. Vielleicht kann natürlich auch sein, dass er irgendwie was sich von der Clubführung gesagt kriegt dazu. Du machst das, worauf Genie Buss und LeBron Bock haben und es ist jetzt halt dein Job, das irgendwie durchzuziehen oder so, weiß ich nicht. Aber für so einen Typen halte ich ihn ehrlich gesagt nicht. Also der hält schon sehr viel von sich selbst. Und dann muss er jetzt halt hier auch mal einstecken. Und der andere wird leider wahrscheinlich Tim Connelly sein von den Wolves.
Denn, aus, ja.
Also die Rudy Gobert-Show, die läuft hier irgendwie überhaupt gar nicht. Und dann, wir haben ja lauter solche Sachen irgendwie bei den Wolves, also da funktioniert's ja hinten und vorne nicht momentan. Dann hast du einen Edwards, der sagt, ja, ich kann hier eigentlich nicht danken, weil die Zone steht voll. Also er hat's natürlich schöner umschrieben, aber das war genau das, was er gemeint hat. Dann hast du einen Russell, der schon immer unfassbar ineffizient war, aber jetzt, also wenn er einen noch überraschen konnte durch Ineffizienz, dann schafft er es jetzt nochmal. Und Towns wirkt da auch nicht so richtig zufrieden. Also es läuft einfach nicht rund. Und es gab noch nicht so richtig Knatsch oder sowas, habe ich nicht gehört, aber es würde mich jetzt nicht furchtbar wundern, wenn der irgendwann kommt.
Ja, also was man so gehört hat, war es schon ziemlich schlimm eigentlich. Also Edwards schießt teilweise gegen Gobert in irgendwelchen Interviews, entweder indem er halt sagt, die Zone ist voll, was indirekt eine Kritik an Gobert ist.
Ja,
er hat auch schon relativ direkt mal gesagt, ja, dass er, also er hat auch generell noch nicht gedankt in dieser Saison, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es letztes Spiel anders war, aber ich meine, er hat bisher noch keinen einzigen Dank in dieser Saison gehabt. Das ist ziemlich krass. Er hat auch mittlerweile hat er immerhin zwei Stück. Aber bis vor einer Woche hatte der keinen einzigen Dank. Und es ist einer der athletischsten Spieler der Liga immerhin. Also der ist aber scheinbar auch ziemlich unfit ins Trainingscamp gekommen. Er hat anscheinend über die Offseason, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich meine 15 bis 20 Kilo zugenommen. Und zwar nicht Muskelmasse wie alle anderen, sondern einfach, er hat sich halt gut gehen lassen. Ja, da hatte auch Karl Towns dann mal seine Essgewohnheiten kritisiert oder so. Also scheinbar,
ja, wo er dann gesagt hat, er findet es nicht so geil, wenn er hier irgendwie mit einer Popeyes-Tüte zum Media Day kommt.
Also ich meine, ich kann es auch total verstehen. Eine gewisse Professionalität sollte da schon gegeben sein in dem Sport, müsste man meinen. Aber sowas muss man eigentlich auch nicht über die Öffentlichkeit klären, meiner Meinung nach. Sowas musst du intern klären. Von mir ist lauf zum GM und beschwer dich, aber lauf nicht an die Presse, keine Ahnung. Finde ich auch ein bisschen komisch, so Stil, was den Stil angeht. Ja, und ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Es gab den einen Spielzug, wo Anthony Edwards ich weiß nicht, ob die Arme verschränkt waren, aber er stand einfach an einem Spot auf dem Court über der Dreierlinie und hat sich den ganzen Angriff nicht bewegt, und zwar nicht einen Millimeter. Da kam sogar ein Screen für ihn, also er hatte den Ball nicht, er war Off-Ball. Ich meine, weiß nicht, vielleicht hat Russell den Ball gebracht oder so, dann wurde noch so ein Screen an seinem Verteidiger quasi hingestellt, den hat er völlig ignoriert, hat gar nichts gemacht, und dann lief der Angriff weiter, und lustigerweise haben sich die Wolves sogar noch einen offenen Dreier irgendwie in der Corner, glaube ich, sogar rausgespielt oder so. Ich weiß nicht, ob sie den getroffen haben oder nicht, aber das Video, das sah wirklich, also abenteuerlich sah das aus, und was die Mentalität angeht, ist es halt, also Mentalität ist immer so ein Küchenpsychologie, die mache ich ungern aus Deutschland, weil man da eben nicht so cool analysieren kann, aber da finde ich, an der Szene hat man schon ganz gut gesehen, dass es da halt irgendwie einfach hakt, und das darf halt eigentlich nicht sein. Also ich meine, Edwards ist noch jung, der ist in seiner Age-21-Season, aber trotzdem sollte man da reifer sein. Zum einen eben, was das angeht, zum anderen hat er auch letztes Jahr schon Aussagen gegen Rudy Gobert so ein bisschen gehabt, so von wegen, ja, wenn er gegen Gobert spielt, hat er keine Angst davor, zum Korb zu ziehen oder so. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, da muss halt mal irgendjemand zu ihm hingehen und ihm die Zahlen zeigen und sagen, schau, wenn Gobert auf dem Feld steht, dann schließen die Leute nicht mehr im Ring ab, weil die da gar nicht hingehen. Und keine Ahnung, wenn er dann meint, er muss da trotzdem hingehen, okay, aber er sah, glaube ich, im Spiel gegen Rudy Gobert damals auch nicht so cool aus. Also, ich weiß nicht, woher da diese, ja, gewisse Überheblichkeit kommt oder so. Also, weiß nicht. Ich glaube, wenn Gobert Amerikaner wäre, dann würden die Leute da nicht so reden. Aber dadurch, dass er Europäer ist, zieht er da irgendwie schon immer den Kürzeren in solchen Vergleichen, habe ich das Gefühl. Weil Spieler immer meinen, gegen den könne man ja einfach abschließen. Und der kann ja eh nichts, außer ein bisschen danken. Was in einem gewissen Maße auch stimmt.
Ja, ich stimme dir da absolut zu, und vor allem, wir müssen ja immer im Hinterkopf behalten, dass wir eigentlich den kompletten Sommer mehr oder weniger damit verbracht haben, erst entsetzt zu sein und uns dann zu fragen, war das dann jetzt viel zu teuer für einen Typen wie Rudy Gobert, oder war es vielleicht angemessen, weil immerhin hat man ja hier so einen Defensive Player of the Year Dauerabonnenten geholt, der natürlich schon was wert ist. Und ich weiß, dass wir jetzt auch intern bei uns im Team und auch teilweise auf Twitter dann mit anderen uns da nicht immer so einig war, ne? Also da gingen dann die Meinungen von, ja, aber wenn du so jemanden kriegen willst, dann musst du halt dann schon einen entsprechenden Preis bezahlen, und der wird natürlich die Defense auf extrem nach oben heben. Und die andere Meinung war halt, aber hör mal, wir kriegen hier jemanden, der, das heißt wir, also die Wolves kriegen jemanden, der offensiv im Prinzip eine No-Show ist, also der halt irgendwie einen Putback mal verwandeln kann, dann ist aber auch gut. der zwar hinten extrem gut ist, aber der gleichzeitig hier gerade offenkundig irgendwie die Chess zerlegt hat oder zumindest nicht unschuldig daran war, dass das nicht funktioniert hat. Also will man den wirklich? Und momentan schaut's eher so aus, als würden die Wolves dann natürlich, also momentan, ich sag's nochmal nach 10 Spielen, ja, schaut so aus, als würden die Wolves danach ziemlich dumm dastehen, weil sie irgendwie Haus und Hof verscherbelt haben, haben dann Rudy Gobert und die anderen vielleicht damit auch noch sauer gefahren. Also wenn du es mit Rudy Gobert schaffst, über den Lauf der Saison Towns und oder Edwards sauer zu fahren, dann ist es ja so, als hättest du irgendwie 10 Picks hergegeben, weil, also wenn da irgendwann mal einer sagt, auf die Scheiße habe ich keinen Bock mehr, ich will hier weg, ähnlich wie Donovan Mitchell, dann, also erstmal ist dann der Ruf von Gobert endgültig ruiniert und zweitens die Wolves halt auch. Also hoffen wir mal, dass die sich irgendwie zusammenraufen und dass der Coach da eine entsprechende Ansprache findet und keine Ahnung. Also vielleicht wäre ja zum Beispiel auch ein Move, muss man ganz ehrlich sagen, so jetzt nach 10 Spielen, dass man zum Beispiel irgendwann sagt, okay, wir traden Russell und holen es dafür, was weiß ich, wir waren hier ja gerade bei den Utah Jazz, keine Ahnung, wie so ein Deal aussehen könnte, ich habe jetzt auch keinen Bock, den irgendwie auszuexplizieren, aber wir holen uns jetzt hier irgendwie Mike Conley und lassen den mal so ein bisschen Mike Conley-Sachen machen, auch im erhöhten Alter, glaube ich, weiß ja schon, was er da tut. Weiß nicht, vielleicht hilft ja sowas, ja, dass du so einen Veteranen irgendwie reinbringst, der da nochmal eine andere Ansprache hat oder keine Ahnung. Aber irgendwie, also da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Uns muss natürlich, wie du schon gesagt hast, am System, an der Art und Weise, wer jetzt da gerade wo in der Zone rumstarkst und warum. Ich glaube, da muss man nochmal tief in sich gehen. Und bis das soweit ist, ist Tim Connelly definitiv aus dem Rennen vom Executive Opfer hier raus. Also insofern, sorry für ihn. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Wir machen dieses Jahr keine erdachten Fantasy Awards, aber das können wir dann vielleicht, was weiß ich, im Laufe der Saison werden wir uns mit Sicherheit noch welche einfallen lassen, da bin ich sehr zuversichtlich. Und dann kommen wir jetzt doch nochmal zu unserem League Pass Ranking. Und wir haben es ja so gemacht, dass wir vorher gesagt haben, wir sprechen mal unsere Top, wieso habe ich jetzt hier 11 aufgeschrieben? Das habe ich wieder selber was anders gemacht, als ich angekündigt habe. Also unsere Top 10 League Pass Teams und dann unsere Flop 5 League Pass Teams. Und alles dazwischen ist dann halt irgendwie so ein bisschen austauschbar und im Zweifel auch cool. Und ich würde sagen, wie machen wir es? Sollen wir mal die Top 10 von hinten nach vorne durchgehen, abwechselnd oder jeder mal die Hälfte?
Einfach abwechselnd, oder?
Machen wir abwechselnd. Also fang du mal an mit deinem 10. liebsten League Pass Team.
Mein 10. liebstes League Pass Team, sagen wir
das. Das ist eigentlich Schwachsinn, ne? Wir sollten einfach bei der 1 anfangen, ja, und dann.
Machen wir es so.
Dann,
ja. mein Lieblings League Pass Team dieses Jahr, also am meisten gesehen habe ich die Warriors, erstaunlicherweise.
Ja,
aber das ist natürlich. Mein Lieblings League Pass Team dieses Jahr sind bisher die Cavs. Die machen mir einfach extrem viel Spaß. Da habe ich mich vor der Saison schon gefreut auf den Kader. Ich war sehr optimistisch und die performen eigentlich noch besser, als ich es erwartet hatte. Deshalb macht es auch gerade einfach extrem viel Spaß, sie zu schauen. Selbst ohne Mitchell war es cool, aber jetzt mit Mitchell ist es, ohne Garland war es cool, aber jetzt, wo Garland, Mitchell, Mobley und Allen spielen, ist es einfach ein richtig geiles Team.
Das macht einfach unfassbar Bock. Und ich kann es dir nochmal erwähnen, Matt hat mich an seinem Telefonbuch umgespeichert von Cavs Hater in Sammo, glaube ich. Was erstaunlich ist. Also auf jeden Fall, ich habe sie auch an der 1, also wir machen sie auch wahnsinnig viel Spaß. Also starker Backcourt plus starker Frontcourt und die Combo aus Garland, der wirklich unfassbar Bock macht und da wirklich so ein bisschen Floor General Vibes versprüht. Und Mitchell, der einfach jetzt der Star des Teams ist und Mobley, der sich so weiterentwickelt hat und ein Allen, der immer noch einen geilen Afro hat und eine gute Rolle spielt. Das ist einfach cool. Und was mich auch so ein bisschen freut, ist, dass so ein Typ wie Kevin Love zum Beispiel, also der hat richtig seine Rolle gefunden und auch Bock drauf, offenkundig, nachdem er zwischenzeitlich schon immer so kolportiert wurde. Ja, der hat eigentlich keinen Bock und eigentlich möchte er weg. Und dann war er auch viel verletzt und so weiter. Also da läuft ziemlich viel zusammen. Sie bräuchten vielleicht immer noch einen Wing, der das Ganze ergänzt. Also vielleicht, um noch höheren Ansprüchen zu genügen, aber dann kommt hier mal J.D. Osman und zwischen Dreier rein und dann kommt hier, sie haben halt viele Leute, die beitragen. Dann ist ja auch noch Dean Wade zum Beispiel da, der extrem gut spielt und den wir, glaube ich, alle nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Also ich schließe jetzt einfach mal von mir auf andere. Also ist cool. An Platz 2 habe ich und jetzt, Trommelwirbel, kommt die Überraschung wahrscheinlich, die Pacers. Denn ich vermute ganz stark, hast du nicht an der 2.
Ich habe erst ein Spiel von denen gesehen, das war zwar ganz okay, aber das war jetzt nichts, wo ich mir dachte, die muss ich auf jeden Fall nochmal anschauen.
Ja, okay, verstehe ich auch irgendwo. Ich habe die Pacers hier aus 4 Gründen. Erstens, Haliburton ist einer meiner Lieblingsspieler und ich schaue wahnsinnig gerne bei der Entwicklung zu. Zweitens, Benedict Mathurin ist auch einer meiner Lieblingsspieler, also dem schaue ich auch gerne bei der Entwicklung zu. Und vor allem finde ich es halt einfach spektakulär, wie er dann zwischendrin einfach so den Kopf runternimmt, zum Korb durchrumpelt. Und auch da, wir hatten es ja vorhin bei Paolo Banchero, dass der körperlich so ready ist für die NBA. Benedict Mathurin ist das auch auf eine andere Art und Weise, aber er ist es auch. Und das macht einfach richtig Bock. Und dann gibt's halt so Typen wie Isaiah Jackson oder wie Smith oder so, die einfach richtig guten Basketball da spielen zusätzlich. Nempart habe ich ja vorhin schon erwähnt. Also es sind einfach viele Leute in dem Kader drin, die auch so sneaky, so ein bisschen unterm Radar sind vielleicht, aber halt trotzdem richtig Bock machen. Und dann ist ja immer noch so ein bisschen die Frage, was ist jetzt mit Turner und Hield? Offensichtlich werden beide ins Schaufenster gestellt. Turner hat sich ja selber den Lakers schon mehr oder weniger angeboten. Ich vermute schon mal stark, dass die beiden gedealt werden, wohin auch immer, im Paket oder einzeln. Aber beide spielen halt trotzdem momentan einen ziemlich starken Ball. Also insgesamt eigentlich ein sehr, sehr tiefes, rundes Team. Und es ist halt eins von den Teams, die gut, wie soll ich sagen, gut und tief sind, aber nicht gewinnen.
Ich weiß nicht, Pacers können es mir bisher noch nicht so wirklich anhaben. Kann aber auch noch kommen. Ich habe auch immer so Phasen, habe ich festgestellt. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, einfach mal 15 Spiele am Stück von den Grizzlies zum Beispiel angeschaut, weil die geil waren. Habe sie dieses Jahr aber zum Beispiel erst zweimal gesehen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Genau, mein nächstes Team, was ich nennen würde, wären aber vermutlich dann tatsächlich die Golden State Warriors. Ja, ich glaube, ich muss sie nennen. Ich habe jedes Spiel bisher von denen gesehen und es ist zumindest häufig spannend, weil sie sich irgendwie lange im Spiel halten oder so. Also waren jetzt bisher selten mal komplette Blowouts dabei. Also man hat zweimal gegen die Suns mit fast 30 verloren und das erste Spiel gegen die Lakers relativ klar gewonnen. Aber ja, die meisten Spiele sind irgendwie schon so, gerade die Niederlagen, dass ich mir dachte, ah, das hätte jetzt auch easy andersrum ausgehen können. Von dem ist es schon ganz okay, das meistens anzuschauen. Ich habe zwar aktuell nicht so viel Spaß wie letztes Jahr, logischerweise. Ja. Aber ja, ich habe die Warriors noch nicht abgeschrieben, von dem her bin ich da doch relativ, also halbwegs positiv gestimmt, was das Ganze angeht. Außerdem Steph Curry in seiner immer noch anhaltenden Prime anzuschauen, sollte man sich auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Ist bei solchen Spielern ja auch die Frage, wie lange sowas noch geht. Aus dem Grund, ich mache einfach mal mit meinem nächsten Team gleich weiter. Ich habe auch die Lakers relativ häufig gesehen. Die machen mir zwar per se keinen Spaß, aber die spielen aktuell gegen die Teams, die ich sehen wollte. Deshalb habe ich die Lakers relativ weit vorne gehabt. Ja, ist zwar jetzt kein Favorite Watch von mir, muss ich zugeben. Auch wenn die Defense eigentlich ganz cool ist. Aber das Team ist einfach offensiv abenteuerlich. Glaube ich, beschreibt es ganz gut. Auch wenn Westbrook jetzt mal wieder ganz eine okay Phase zum Beispiel gehabt hat, aber irgendwie insgesamt passt in dem Team irgendwie nicht so zusammen. Wir haben es vorhin ja schon angesprochen mit Rob Pelinka und ich finde, ja, der Coach bemüht sich aktuell zwar, aber es wirkt irgendwie unter Darvin Ham noch nicht so astrein, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Gut, man hat auch einige Verletzungen und so weiter. Also ich bin mal gespannt, wie es bei den Lakers im Laufe der Saison noch wird. Ich bin mir relativ sicher, dass ich in nächster Zeit nicht mehr so viel von denen sehen werde. Aber naja, je nachdem, wenn die wieder ein paar Primetime-Spiele bekommen, dann schaue ich mir die bestimmt auch an.
Ja, ich lasse jetzt beide Teams mal kurz unkommentiert da stehen, denn die kommen bei mir noch.
In der Flop 5, ja.
Und ich will mir nicht meinen Rant vermiesen. Deswegen mache ich hier gerade mal weiter. Ich habe an 3 die Magic. Denn die Magic, also
die sind auch cool,
ja. Die Magic voll. Das sind eigentlich das verrückteste Team überhaupt, denn die Magic stehen ja gerade auf Platz. Sind sie auf 15, glaube ich, gerade im Osten, oder? Sind sie jetzt gerade
14 oder 15 auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall ganz hinten drin im Osten.
Auf 15 gewinnen. Sind sie, genau.
Ja, siehst du, also gewinnen nix irgendwie.
Aber die machen einfach sehr, Spaß.
Genau, sie machen wahnsinnig Spaß. Und jedes Spiel, das ich von Magic gesehen habe, hat so unfassbar Bock gemacht einfach, weil, also Banchero haben wir schon angesprochen, spielt geil. Franz Wagner spielt auch geil. Also Franz Wagner noch ein bisschen mehr Playmaking draufgepackt. Wobei ich bei Wagner mir immer denke, der könnte eigentlich noch ein bisschen mehr Spielanteile vielleicht bekommen sogar. Da ist man so ein bisschen zurückhaltend noch. Dann rennen da Leute rum, wie hatte ich auch schon Bol Bol, der plötzlich irgendwie, wo da was auspackt, irgendwie, was man jetzt nicht momentan noch nicht mehr so richtig vermutet hatte. Dann ist ja Cole Anthony, der spielt ja gar nicht momentan zum Beispiel. Also auf Cole Anthony ist zwar ein bisschen wilder Chucker teilweise, aber ich habe voll Bock drauf, den wieder zocken zu sehen. Falls ist noch nicht dabei. Isaac, hoffe ich, muss ich ehrlich sagen, kommt auch nicht mehr dazu, weil ich habe langsam wirklich, also da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein, da machen wir vielleicht mal einen eigenen Port dazu, aber ich habe keinen Bock mehr auf diese Wirrköpfe. Es geht mir so auf den Keks und damit will ich es auch bei dem Thema belassen. Also und der gehört auf jeden Fall ganz, ganz, ganz oben mit dazu in der Wirrköpfliga. Wie auch immer, aber andere Leute, Wendell Carter Jr. oder so, es sind so viele Leute, die geilen Basketball spielen und die Bock machen und das Team, eigentlich passt es auch irgendwie zusammen, aber es ist halt ganz absurd, weil sie gewinnen damit halt nichts. Und zum Beispiel neulich das Spiel gegen die Kings ist, glaube ich, eines der besten Spiele, die ich diese Saison gesehen habe, also Magic gegen Kings, weil, sagen wir es mal so, können es technisch vielleicht insgesamt auf einem Level, das haut schon irgendwie hin. Dadurch war es dann irgendwie spannend, man konnte wieder vielen Talenten irgendwie zugucken, also Keegan Murray auf der einen Seite und Banker auf der anderen und so weiter und so fort. Und am Ende wurde es ja wahnsinnig spannend, dann ging es in die Verlängerung und dann hatten im Prinzip die Magic so eigentlich gedacht mit dem letzten Wurf gewonnen und dann waren glaube ich noch 3 Sekunden und dann ging das Ding halt einfach rein und Fox wirft vom Logo und trifft auch noch. Also es war ein richtig geiles Spiel, aber halt auch wieder so ein Ding, ne? Hätten die Magic theoretisch auch gewinnen können, haben sie halt nicht gewonnen. Deswegen, die machen Spaß und du hattest jetzt, glaube ich, schon 4, ne? Dann komme ich zum nächsten, dann sind es bei mir die Grizzlies, weil mir ging's wie dir letztes Jahr, ich habe wahnsinnig viel Grizzlies geguckt, mich hat dieser Grizzlies-Hype-Train auch direkt mitgezogen und da bin ich auch immer noch drauf und es macht auch immer noch Spaß. Also ich würde nach wie vor sagen, Bane, momentan auch einer meiner Lieblingsspieler in der Liga, der macht mir richtig Spaß. Ja Morant ist natürlich immer sehenswert, also egal wo der was macht, es ist immer spektakulär. Jared Jackson Jr. fehlt offenkundig, also finde ich, das merkt man schon. Gleichzeitig kann man sich dafür wieder auf ein paar mehr Minuten zum Beispiel von
Santi Aldama?
Nee, der andere Kerl, der mit den Zöpfen, ach, wie heißt der?
Brandon Clark,
konzentriert. Und Santi Aldama, es ist halt auch so krass, ne? Also, die kommen immer so daher und dann zaubern die irgendwelche Leute aus dem Hut. Santi Aldama, der Fantasy-Gott momentan. Den holen sie irgendwie raus und Jake LaRavia hatten ja vorhin schon und irgendwie David Roddy und dann irgendwie jeder spielt dann einfach seine Rolle und dann ist auch gut. Der Einzige, der halt irgendwie nicht so wirklich eine Rolle spielt, ist Zaire Williams.
Achso, ich dachte, du sagst Dylan Brooks.
Ja gut, Dylan Brooks spielt halt Dylan Brooks. Also, weiß gar nicht, was man zu Dylan Brooks noch sagen soll. Der ist halt, wer er ist. Glaube ich, trifft's am besten, oder?
Ich glaube schon, ja.
Also ich meine, der wird weder effizient, glaube ich, jemals werden, noch, ja. Wobei, wie gesagt, wir haben uns, glaube ich, neulich, hatten wir es ja auch mal davon. Ich weiß gar nicht mehr wo, WhatsApp wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, ich glaube schon, dass Dylan Brooks in wichtigen Phasen wichtig ist für die Grizzlies. Jetzt könnte man sagen, ja, wichtiger wäre es vielleicht noch, wenn man jemanden hätte, der einfach mal seine Würfe dann treffen würde auch und so. Aber zum Beispiel jetzt in der Serie gegen die Warriors oder so hat man schon gesehen, also du brauchst einfach teilweise Dylan Brooks zum Beispiel in der Defense und vielleicht auch so ein bisschen als Wortführer-Typen.
Ja, irgendwie schon. Man bräuchte halt jemanden, der defensiv ungefähr das replizieren kann und offensiv ein bisschen smartere Entscheidungen trifft. Ja. Das wäre schön, aber aktuell nicht so leicht.
Nee, also ich sag mal so, Dylan Brooks raus und stattdessen, was weiß ich, Malcolm Brogdon rein, das wäre natürlich... Das wäre spannend. Aber gut, also auf jeden Fall machen die richtig Bock und dann bist eigentlich du wieder dran.
Ja, also Magic hast du schon genannt, die hätte ich auch noch weit vorne mit dabei, die ich mir auch schon öfters angeschaut. Die machen einfach, wie du gesagt hast, Spaß. Die haben witzige Lineups. Da spielen teilweise Bol Bol, Banchero, Terrence Ross, Franz Wagner und Wendell Carter Jr. Und dann ist der kleinste Spieler Terrence Ross. Und der ist dann ja eigentlich auch schon relativ groß. Franz Wagner darf dann quasi den Point Guard mimen oder den Playmaker zumindest. Zum Teil er und Banchero sich irgendwie so die Aufgaben da. Das ist halt einfach irgendwie cool. Das sieht witzig aus. Das hat man so irgendwie noch nicht so wirklich gesehen. Aber da geht die Entwicklung, glaube ich, auch ein bisschen hin.
Ja.
Deshalb, wie gesagt, die hätte ich auch genannt auf jeden Fall. Wer mir noch Spaß macht, sind die Pelicans. Die haben zwar in letzter Zeit wieder ein paar Spiele verloren, aber die sind einfach ein cooles Team. Die sind eigentlich gut gecoacht. Also Willie Green, den hatte ich vor der Saison auch als Kandidat für einen Coach of the Year. Und ich bin bei den Pelicans einfach relativ optimistisch, dass das funktioniert. Also Zion spielt wieder gut. Also ist gut zurückgekommen von seiner Verletzung. Ingram sah gut aus, bis er jetzt eben leicht angeschlagen war. Ja, Trey Murphy macht Spaß, Herb Jones macht Spaß, CJ McCollum spielt auch eine gute Saison, auch wenn der Dreier noch nicht
so fällt. José Alvarado.
Alvarado ist witzig. Ja, die haben nur coole Spieler eigentlich. Also, keine Ahnung, ich brauche die Vonte Graham jetzt zum Beispiel nicht im Team, ehrlich gesagt, aber alle anderen Spieler machen einfach Spaß. Also Herb Jones,
ja, Defense, etc.
Ja. Also es sind einfach gute Spieler.
Ja. Ja, die habe ich ja auch als nächstes aus denselben Gründen. Also es ist einfach, es ist auch erstaunlich, ehrlich gesagt, wie die Pelicans von so einem, also die waren ja so ein Team auf, also sagen wir es mal anders, alle hatten Bock auf Zion, aber wenn man ehrlich ist, nicht so richtig auf den Rest, ne? Und das blieb dann so ein bisschen so und hat man sich gesagt, ja, Ingram und Zion, kannst du irgendwie schön reden, ach nee, was, Zion schon wieder verletzt und jetzt kommt irgendwie Valanciunas dazu, den hat's ja jetzt eigentlich da gar nicht gebraucht in dem Kontext und wie passt denn der mit Zion zusammen und so weiter und so fort. Und dann haben die sich irgendwie sneaky einfach gedreht, also da offensichtlich einen ganz guten Job gemacht und jetzt sind Leute, zum Beispiel wie CJ McCollum mit drin, der da wahnsinnig viel auch Spielanteile und Aufbau übernimmt und das auch extrem gut macht einfach. Also der hat eine richtige Veteranenpräsenz einfach reingebracht, was, also ich will jetzt nicht sagen, dass mich gewundert hat, das passt natürlich auch irgendwie zu ihm, aber es wäre jetzt nicht so der Erste, der mir einfallen würde bei dem Thema dazu. Und so Leute wie Herb Jones und Alvarado irgendwie aus dem Hut zu zaubern, die dann hinten plötzlich Lockdown-Defense spielen und vorne auch mal einen Dreier treffen, also es ist schon erstaunlich. Ja, und dann halt so Namen wie Trey Murphy oder so, da, was hat Ciro neulich gesagt? Mit Ciro habe ich neulich gequatscht und dann hat er gemeint, ja, also guckt er eigentlich nur Damenbasketball momentan, hat er irgendwie gesagt, ja, also die NBA, was ist das eigentlich für ein Laden irgendwie, ich kenne hier die Hälfte der Leute nicht mehr. Und dann kam er auf, ich schaue hier gerade, Najee Marshall. Langsam, wer zum Geier ist eigentlich Najee Marshall? Und ja, kann man sich schon fragen. Aber auch der kriegt große Minuten und spielt dann eine gute Rolle. Also, wie gesagt, Pelicans eigentlich ganz cool. Selbst die Jerseys finde ich momentan fast erträglich.
Fast ist ein wichtiges Wort dabei, ja.
Ja, das Wort ist wichtig, das ist richtig. Aber es war schon noch schlimmer. Also insofern. Ja,
absolut.
Das ist schon mal okay. Ja, ich habe danach die Celtics, auch bei mir jetzt eher weniger überraschend, weil das erste Mal beste Offense der Liga. Ich muss immer trotzdem ein bisschen schmunzeln, weil eigentlich, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Naja, man kann natürlich sehr, sehr gut irgendwie dem Duo Brown und Tatum immer zugucken, aber mir gefallen teilweise noch ein bisschen besser oder noch ein bisschen mehr Bock habe ich teilweise auf die Rollenspieler. Also Leute wie Grant Williams zum Beispiel, der irgendwie auch so ein bisschen in meinem Lieblingsspielerkreis damit rumhovert, weil Grant Williams packt dieses Jahr ein paar krasse Dribbling-Moves aus. Also irgendwie hat er so ein bisschen seinen inneren Allen Iverson gechannelt und versucht das jetzt dann mal auf den Korb zu bringen, was natürlich mit seiner Figur dann auch ein bisschen witzig ausschaut manchmal, aber der hat dann plötzlich ein paar Spin-Moves drauf und ein paar Behind-the-Back-Dribblings und dann macht er irgendwie so einen Step-Back-Wurf irgendwie aus der Midrange und dann sitzt das Ding und es schaut halt so aus, als hätte er nie was anderes gemacht. Das ist schon cool und er ist ja, glaube ich, oder war zumindest bis vor kurzem bester Dreierschütze der Liga. Also Hut ab vor dem, der das vor 2 oder 3 Jahren mal so prognostiziert hätte. Und ja, und dann sind halt andere Leute, Sam Hauser zum Beispiel, macht mir irgendwie Bock, weil erstens wissen wir jetzt, dass die Celtics einen legitimen Ersatz für Gordon Hayward gefunden haben und wenn es nur optisch ist. Und zweitens macht er dann halt einfach mal seine Dreier und verteidigt ordentlich. Also ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, in The Athletic oder was, glaube ich, die da geschrieben haben. Ja, Sam, also ein bisschen überbewertet vielleicht sogar, aber ja, Sam Hauser kann halt auf dem Platz bleiben. Und das ist schon mal erstaunlich, weil die Celtics haben halt in den letzten Jahren sehr, sehr viele Spieler durchgenudelt, von denen sie gehofft haben, dass sie auf dem Platz bleiben können. Und das konnten sie halt irgendwie alle nicht aus unterschiedlichen Gründen und der kriegt es irgendwie hin. Das ist schon gut. Und dann sind halt noch Leute da wie... Was ist, Noah Vonleh plötzlich taucht aus dem Nichts auf und mit Nichts meine ich in dem Fall China und spielt halt einfach mal seine Rolle. Ist jetzt halt da und tut halt, was er soll. Und das sind so diese kleinen Geschichten, die machen mir einfach immer Freude. Also wenn so ein Dude kommt, der aus der Liga raus ist und dann kommt er einfach wieder rein und weiß, was zu tun ist. Und ja, Und ich meine, die ganzen anderen Storylines sind, glaube ich, offensichtlich bei den Celtics.
Absolut. Ich muss sagen, ich schaue noch ganz gern die Cavs, habe ich schon genannt, Quatsch. Die Mavericks und die Nuggets an. Die sind generell auch immer witzig. Celtics habe ich logischerweise auch schon ein paar Mal gesehen. Die Pistons sind noch ganz cool. Ich glaube, ja, einzelner, detaillierter Ausführung muss ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Nee, also Pistons habe ich auch noch. Ich habe ja noch die Bulls stehen, weil mit Ayo Dosunmu, das macht schon ein bisschen Bock. Ich gucke da natürlich auch ein bisschen drauf, ob Pat Williams jetzt mal so langsam irgendwann mal reinkommt oder nicht. Und mittlerweile habe ich auch so richtig meine Freude gefunden an DeMar DeRozan und seinem tödlichen Midrange-Game, muss man mittlerweile sagen. Ja, und dann habe ich hier noch drei Teams stehen, weil ich musste die 10 voll machen. Nee, dann sind sogar 11, ja. Also, was ich ja vorhin gesagt.
Ich wollte auch sagen, eins habe ich noch, die Raptors.
Oh ja. Die Raptors.
Ich weiß nicht, ob du die aufgeschrieben hast, das ist sogar so ein Pulli gerade von denen an. Aber die sind mir gerade noch mal ins Auge gesprungen, die habe ich auch einfach schon oft gesehen. Die machen mir auch einfach sehr viel Spaß. Die haben ein richtig, richtig cooles Team, meiner Meinung nach. Der Basketball, den die spielen, der sieht auch cool aus. Viele Fast Breaks, die man zu sehen bekommt. Ein Team, was halt irgendwie sehr freaky ist. Also Fred Fleet ist klein, aber verteidigt nicht schlecht. Und alle anderen Spieler in der Starting Five sind einfach, ja, legitim relativ groß. Also sei es Anunoby, Gary Trent, Scotty Barnes, Siakam spielt aktuell den Fünfer bei denen. Das funktioniert einfach sehr gut. Seitdem Siakam jetzt verletzt ist, startet auch Christian Koloko, ein Rookie. Macht auch einfach Spaß, den spielen zu sehen. Der stellt sich irgendwie auch,
krass,
sehr gut an. Also sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Rookie, macht sich da sehr gut, hat letztes Mal einmal sogar 36 Minuten oder so gespielt. 31 hier einmal, genau, gegen die Bulls sogar. Das habe ich nämlich gesehen, da war er ein richtiger krasser Faktor, da war er einfach richtig gut, hat 6 Blocks geholt und einfach die ganze Starting Five beziehungsweise auch die ganze Kader von den Raptors ist irgendwie cool. Die machen einfach Spaß. Also die, ja, spielen einfach einen coolen Basketball, spielen auch meistens zu guten Uhrzeiten, die mir liegen, und dann kann man die auch ab und an noch live sehen.
Jetzt habe ich vorhin hier Nick Nurse irgendwie mit reingenommen, mein Coach of the Year, weil der so guten Job vermeintlich macht, und dann habe ich die hier gar nicht im League Press Ranking. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie sind die mir jetzt die ganze Saison ziemlich, ich glaube, ich habe einen Spieler so gesehen, komplett durchgerutscht. Muss ich nachholen, also ich lasse mich von dir überzeugen und nehme sie hier mit rein, dann habe ich hier 12 Teams. Ich habe hier nur noch so zu nennen, zum einen die Kings, weil ich schaue tatsächlich sehr gerne Sabonis und Fox bei dem zu, was sie tun, und denke mir dann manchmal, aber es bräuchte vielleicht noch ein paar andere Leute, die auch noch wichtige Dinge außenrum tun. Also Keegan Murray macht mir auch echt Freude beim Zuschauen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe die Hoffnung wie jedes Jahr noch nicht aufgegeben. Dann muss man eigentlich die Jazz nennen. Ich habe gar nicht so viel Jazz geguckt, aber die Jazz, die spielen mit so viel Lebensfreude hier auf einfach. Man kommt eigentlich nicht drum rum.
Ich habe noch kein einziges Game von denen geschaut. Also haben ein paar Highlights logischerweise gesehen, aber ich habe noch kein ganzes Spiel von denen geschaut. Konnte mich bisher einfach nicht aufraffen. Keine Ahnung. Teilweise, ich schaue halt gerne Teams, bei denen ich mir denke, ja, die könnten später mal entweder was mit den Playoffs zu tun haben, oder ich kann bei denen junge Spieler scouten oder so, in Anführungszeichen. Und bei den Jazz bin ich da aktuell, ja, war ich mir einfach sehr unsicher, in welche Richtung das bei denen geht, weil ich der festen Überzeugung war, die wollen tanken. Jetzt will man das vielleicht scheinbar doch nicht mehr. Das hat mich am Anfang der Saison verwirrt und abgehalten. Und wenn die dann irgendwelche Teams geschlagen haben, wie die Lakers oder so, dann habe ich mir am nächsten Morgen auch nicht unbedingt gedacht, ah, das Spiel muss ich unbedingt schauen, wie die Jazz jetzt hier die Lakers in Anführungszeichen zerlegt haben. Deshalb, die sind mir noch komplett abgegangen. Aber ich habe noch ein paar Teams, von denen ich noch kein Spiel gesehen habe.
Also ich verstehe zu 100%, was du sagst, weil das ist immer so ein bisschen dieser Beliebigkeitsfaktor. Ne? Man denkt sich immer so, ah, warum soll ich mich jetzt da reinhängen? Die sind nächsten Monat eh nicht mehr so. Aber wir haben ja gerade festgestellt, dass es durchaus sein kann, dass es dann vielleicht am Ende doch noch so ist. Und dann beißt man sich wahrscheinlich in den Hintern, dass man irgendwie die Spielfreude irgendwie nicht gesehen hat. Also kann ich nur empfehlen. Und dann ein letztes Team, die Blazers. Die Blazers machen Bock. Und das wäre jetzt vielleicht eins der Teams gewesen vor der Saison, wo ich gesagt hätte, die machen mir mitunter am wenigsten Bock. Ich meine, jetzt schaue ich natürlich immer gerne Damian Lillard zu. Und ich fand es auch fantastisch, wie Damian Lillard mehr oder weniger im Alleingang die Lakers zerlegt hat. Wobei das ja dieses Jahr offensichtlich nicht besonders schwer ist, selbiges zu tun. Aber es ist eigentlich ganz cool, denn die passen deutlich besser zusammen, als ich zumindest so ein bisschen auf dem Schirm gehabt hätte. Also jetzt haben wir alle den Move zum Beispiel um Jeremy Grant gelobt, weil wir gesagt haben, was wir halt lange nicht hatten, war, dass Grant irgendwie auf den größeren Positionen auch mal jemanden hat, der da ein bisschen Playmaking übernehmen kann und halt eine gute Rolle spielt, außer hin und wieder, also Playmaking nicht, aber gute Rolle, hin und wieder Nurkic, der aber einfach oft verletzt war. Jetzt ist es so, Nurkic macht sein Ding irgendwie, Jeremy Grant ist aus meiner Sicht auch zu Recht, aber hier halt auch einfach nicht mehr der Star des Teams, sondern das ist natürlich ganz klar Lillard. Und es tut ihm gut und Lillard tut's auch gut und Simons tut irgendwie alles gut momentan, also der spielt dann auch gut und dann neben jemanden wie Josh Hart, der funktioniert auch erstaunlich gut, also die machen einfach Bock zusammen, muss man ganz ehrlich sagen, und dann Leute wie Nasir Little oder sowas von der Bank zu holen, die eigentlich aus meiner Sicht mehr Minuten kriegen sollten, aber okay, ist ganz nett. Also wie auch immer, es gibt viele Teams, die Spaß machen. Es gibt jetzt auch andere Teams, die wir nicht genannt haben, die man sich auch sehr gut angucken kann. So ist es nicht. Und dann, ich habe hier noch kurz meine Top 5 Shitshow. Soll ich mal vortragen oder willst du erst?
Darfst du gerne anfangen.
Also, hier gehe ich jetzt mal vom wenigsten schlimm zum schlimmsten vor. Und zwar an der 1 habe ich dann sozusagen die Warriors. Denn, jetzt muss man dazu sagen, die Warriors sind ein Team, mit dem ich immer sehr sympathisiere, so heißt das Wort. Also erstens mal generell oder und auch aus verschiedenen Gründen, aber es ist halt natürlich für mich immer eine unfassbare Freude, einfach Stephen Curry zuzugucken. So wie du es gesagt hast, wenn Stephen Curry spielt, dann muss man einfach zugucken, weil ich liebe es, wie er das Game interpretiert und spielt. So, das ist cool. Und die Starting Five ist ja auch nach wie vor gut. Es ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie signifikant schlechter geworden sind, aber die Bank ist momentan einfach absolut grausam. Man kann es nicht anders sagen. Die Bank performt schrecklich. Und das ist eine Mischung aus einem Wiseman, der irgendwie da nicht so richtig funktioniert, aus einem Moody, der vielleicht noch am besten funktioniert, aber mich da überhaupt gar nicht überzeugt hat, einem Pool, der irgendwie sein Ding macht, aber halt ineffizient. Und der, glaube ich, einfach dann vollkommen andere Leute um sich rum bräuchte, damit er sehr gut funktioniert. Also der bräuchte zum Beispiel einfach mal viel mehr Minuten Wiggins neben sich oder sowas, dass das besser laufen würde. Und Looney hinten dran oder wie auch immer. Wie heißt der dritte Bunde? Kuminga, der irgendwie super wenig Minuten kriegt und den aber auch nicht zeigt, dass er jetzt mehr kriegen sollte. Und das frustriert mich einfach immer, weil bei den Warriors ist immer so, Starting Lineup spielt, was weiß ich, 15 Punkte Führung, denkst du, geil. Dann gehen die auf die Bank und es wird auch sehr wenig gestaggert noch, muss man sagen. Also es wird sich im Laufe der Saison ändern. Dann kommt die Bank, verkackt's brutal.
Ja.
Und dann, man kann es nicht anders sagen, und dann war zum Beispiel so ein Spiel gegen die Kings. Also ich weiß gar nicht, da haben sie 25 Punkte geführt. Dann musste man Angst haben, dass sie das Spiel noch verlieren. Und dann waren irgendwie so 4 Minuten vor Schluss oder so, kam dann halt nochmal das Starting-Lineup wirklich auf den Platz geschlurft, muss man fast sagen. Dann hat halt Curry nochmal so lustlos 2 Dreier reingelatzt, um zu zeigen, okay, jetzt haben wir mal Ruhe hier im Karton, und dann haben sie halt auch gewonnen. Okay, schön. Aber das war jetzt kein Sieg, der einen irgendwie, also wo du jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause gehst, weil du jetzt gewonnen hast. Ich meine, erstens, weil es gegen die Kings war, das ist jetzt nicht der Endgegner. Und zweitens, wenn man dann gesehen hat, dass, also wenn jetzt Curry nicht gekommen wäre, hätte man einfach verloren. So, das wäre einfach die Trajectory von diesem Spiel gewesen, und dann hättest du halt Pech gehabt. Und das finde ich einfach grauenhaft zuzugucken. Und ich habe dann einfach immer Schiss vor dem Moment, wo irgendwie ein Pfiff kommt und alle sich so Richtung Bank bewegen, und ich denke mir, oh nee, und was passiert jetzt?
Ja, kann ich absolut verstehen. Ich habe bisher wirklich jedes Spiel geschaut. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich werde diese Saison vermutlich nicht jedes Spiel schauen. Aber bisher, keine Ahnung, fand ich jedes Spiel interessant genug, um es mir zu geben. Und es ist echt abenteuerlich. Die letzten Jahre war es ja immer so, dass man ohne Curry keine gute Offense hatte und generell auch kein gutes Team war so richtig. Aber dieses Jahr bekommt man es irgendwie echt hin, dass man einfach, ja, ohne die Starter, da sind selbst, keine Ahnung, wenn Curry auf der Bank sitzt und die 4 anderen Starter spielen würden, wird es vermutlich noch laufen, halbwegs. Aber sobald dann irgendwie 2 oder 3 Spieler davon auf der Bank sitzen, wird es echt abenteuerlich. Also da sieht es aktuell einfach nicht so gut aus. Man hat lustigerweise immer noch eines der besten Lineups der Liga mit den Startern. Das Starting Lineup wäre plus 27,1. Wie du schon gesagt hast, die spielen sich jedes Mal gute Führungen raus, würden auch im dritten Viertel noch gut mithalten, aber irgendwie verkacken sie eben die Bank-Lineups immer ganz krass. Also da laufen wirklich schlimme Bank-Lineups auf, die aktuell halt einfach keinen Sinn machen. ich weiß auch nicht, ob die in dieser Saison noch Sinn ergeben werden. Da angefangen bei Wiseman, ich meine, Kuminga könnte seine Sache vermutlich noch ganz gut machen. Ich meine, Steve Kerr hat da jetzt auch gesagt, er möchte in Zukunft mehr Kuminga spielen. Also ja, bitte. Mit einem kleineren Frontcourt möchte er da mehr probieren. Und also zum einen einen Shot gegen Wiseman, zum anderen möchte man halt eben Kuminga aber wieder mehr sehen. Ich glaube, das wird dem Team extrem helfen. Mhm. Einfach weil, also Wiseman macht seine Sache wirklich nicht gut. Und selbst wenn Kuminga nur die Sachen machen soll, die Wiseman macht, dann kann er sie nicht schlechter machen, meiner Meinung nach. Allein schon, weil er letztes Jahr gezeigt hat, dass er sie besser machen kann, wenn man ihn lässt. Also da, wie gesagt, habe ich auch nicht ganz verstanden, was da die Herangehensweise vom Coach/GM war. Ich weiß ja nicht, wer da den Druck ausübt, dass die jungen Spieler spielen müssen und wie die Lineups aussehen sollen.
Ja, es macht ja Sinn. Also ich würde ja, jetzt mal irgendwo sagen, macht jetzt sage ich die Phase, wo du sie spielen lassen musst. Genau. Also ich würde sie auch spielen lassen. Was ich vielleicht nicht machen würde, ist, dass ich sie halt immer so im Bunch irgendwie auf den Platz schicke. Also deswegen habe ich ja gesagt, ich bin jetzt nicht so negativ gestimmt, denn erstens glaube ich, dass einfach viel mehr gestaggert wird. Also du holst mal ein oder zwei rein, aber lässt dann halt noch ein paar Starter dabei und mischt so ein bisschen durch. Und ich glaube, das wird vor allem so Leuten wie Poole oder sowas wahnsinnig gut tun. Aber natürlich Kuminga etc. auch. Kuminga ist halt unfassbar ineffizient momentan. Also der muss jetzt halt auch, weiß nicht, ist auch so ein Vertrauensding, glaube ich, jetzt bei ihm. Der muss halt mehr Minuten kriegen, mehr Vertrauen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es läuft. Und ich glaube, dass die Warriors im Februar ein großer Player sein, ob es klappt oder nicht, weiß ich nicht, aber im Hinblick darauf nochmal einen, wenn man den bekommt, ja, also einen Veteran sich zu holen, der so ein bisschen Playmaking und Spielübersicht mitbringt.
Bestimmt.
Weiß jetzt nicht, ne, ob das funktioniert oder nicht, aber wenn du jetzt irgend so ein Typ Joe Ingles von vor 2 Jahren oder so aus wie auch immer kriegen könntest, ja, oder halt was weiß ich, der Kollege Iggy hier in Jungbrunnen gefallen, sowas in der Richtung, ne? Einer, der halt einfach jetzt keine dummen Sachen macht und die anderen ein bisschen dirigieren kann. Also da werden sie definitiv nachgucken und irgendwen wird man dann schon auch kriegen und ich glaube, dann wird es auch besser laufen.
Ja, bisher hatte ja Bob Myers auch immer relativ ausgeschlossen, dass man dann nochmal groß was machen wird, dass diese zwei Timelines jetzt eben so nebeneinander fahren gelassen werden, basically. Aber in einem Interview hat er zu kurzem schon gesagt, ja, so ganz als Player ist man ja nie raus und man wird immer schauen, ob man noch irgendwo ein Upgrade herbekommt und so weiter. Also, und wenn Wiseman weiterhin so performt und die Jungen halt einfach nicht diesen Schritt nach vorne machen, den es halt braucht für die Playoffs, dann ja, wird entweder was gemacht werden oder ich sehe einfach schwarz für die Postseason dann von den Warriors. Ich meine allein schon, dass ihr Two-Way-Guy Anthony Lamb aktuell den letzten 3 Spielen jeweils 20 Minuten oder so gesehen hat, ist halt auch von Steve Kerr so ein richtiger Mittelfinger ins Front Office, ehrlich gesagt. Also, weil das ist nicht normal, dass ein Two-Way-Player einfach so random reingeschmissen wird und teilweise 36 Minuten sieht, wie gegen die Pelicans. Also sowas macht ein Coach ja auch so ein bisschen, um ein gewisses Zeichen ans Front Office zu senden. Also, weil offensichtlich möchte er entweder die jungen Spieler oder eben die zur Verfügung stehenden Veterans nicht mehr spielen lassen. Das ist halt einfach krass.
Ja, vor allem, also Moody kriegt weniger Minuten, die Vincenzo, okay, der war teilweise verletzt, ne? Kuminga weniger Minuten, Wiseman weniger Minuten, Rollins und Baldwin Jr. Also das sagt schon was. Das ist jetzt auch nicht, weil Anthony Lapp irgendwie plötzlich ein ultra krasser Spieler ist, wobei seine Quoten schon geil aus. Also da kann man nichts absolut nichts sagen, 44% Dreier. Beste Dreierschütze bei den Warriors, Anthony Lamb. Wer hätte das gedacht? Also grundtechnisch und so. Du weißt Bescheid. Muss man immer einschränken.
Umso wichtiger zu sagen, dass er nicht besserer Shooter ist als Stephen Curry. Ja, nicht, dass die Leute uns falsch verstehen, Sam. Ich verstehe
doch schon. Genau das habe ich gerade gesagt. Ja, nee, man muss immer dazu sagen, weil das ist nämlich das Ding, dann heißt aber im Pod hat da irgendwie einer gesagt, das und ja, naja. Also immer im Augenzwinkern mitdenken. So, also das waren die Warriors. Dann habe ich dahinter die Wolves. Da braucht man nicht so viel drüber reden, weil das haben wir jetzt vorhin schon. Ja. Stockende Offense, Edwards dank nicht mehr und so weiter. Also es ist auf jeden Fall. Und Russell. Also ich muss sagen, Russell verdirbt mir auch viel.
War noch nie ein großer Russell-Fan, von dem her kann ich dann nur beipflichten.
Ja, also das lasse ich so stehen. Dann habe ich die Thunder. Denn wer natürlich sehr, sehr viel Spaß macht zuzugucken und da würde ich mich auch reinreden lassen, ist Shai Gilgeous-Alexander, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt aber Bock drauf, den zu verfolgen. Und ja, Giddy spielt auch nett und so, aber irgendwie auch schon aus Prinzip. Also die Thunder sind ein Team, das diese Tanking-Scheiße also ich verstehe es, warum, ja, und ich sage auch gar nichts dagegen aus organisatorischen Gründen und so, aber die diese Tanking-Scheiße für mich als Zuschauer dermaßen übertrieben hat, jetzt auf Dauer, dass es mir unglaublich auf den Sack geht. Chad Holmgren ist nicht dabei, weil er eben verletzt ist. Und jetzt reden wir schon wieder die ganze Zeit drüber, ja, geil, wie Shay spielt, aber, und das ist ja dann immer die Warnung, ob du dir den für Fantasy nimmst, keine Ahnung, weil der wird jetzt bestimmt bald wieder rausgenommen. Und genauso wird's laufen. Und das geht mir schon wieder so auf den Keks, ich habe keinen Bock. Also, das ist so, wie du jetzt gesagt hast, nee, die Jazz, die gucke ich nicht, weil, ne, und ich gucke dann aus Prinzip keine Thunder, weil ich sage, nee, die Scheiße gebe ich mir nicht, solange bis ihr relevanten Basketball spielt und die Leute zusammen habt und mir zeigt, dass ihr dann auch wirklich was wollt.
Kann ich.
Es gibt auch andere, ne, es gibt andere Teams auch, die dieses Jahr mit Sicherheit tanken und so, sind nicht die einzigen und ich verstehe auch, warum man es tut, ja. Also ich sage jetzt nichts gegen System oder so, aber das ärgert mich einfach.
Ja, ich finde es dieses Jahr gar nicht so schlimm bei den Thunder. Ich habe die letzten beiden Jahre schon relativ wenig von denen gesehen. Auch dieses Jahr noch nicht mehr als ein Spiel geschaut. Von dem her verstehe ich das schon irgendwo. Aber ich finde es generell nicht so schlimm. Ich finde, der Kader ist auch dieses Jahr einfach noch ein bisschen cooler, was das Ganze angeht. Also man hat super viele junge Spieler, von denen ich mir auch vorstellen kann, dass sie halt in 3 Jahren oder so noch da sind und das Team irgendwie bilden sollen. Außerdem macht Pokuševski immer Spaß. Auch wenn ich so langsam die Hoffnung aufgebe, dass er irgendwann effizient wird in dem Team. Aber naja, vielleicht im nächsten Jahr dann. Genau, also die Thunder hätte ich da auch irgendwo mit dabei. Wenn ich auch noch schlimm finde, obwohl ich sie auch schon ein paar Mal gesehen habe, sind zum einen die Heat, zum anderen die Nets. Ich weiß nicht, ob du die auch dabei hast.
Boah, die Nets habe ich auf unangefochtenen Platz 1. Also, ja.
Also
die, ja, du hast den Heat-Pulli ja an.
Ja, schon, aber den habe ich eigentlich gekauft, weil ich den Pulli an sich einfach cool fand und nicht, weil ich die Heat so cool finde. auch wenn mir die, ja, ich weiß nicht, die waren die letzten Jahre schon eigentlich immer ganz cool. Die haben auch an sich ein paar gute Spieler. Also Adebayo macht mir schon Spaß. Ich mag Butler eigentlich schon, auch wenn ich seinen Culture-Gehabe teilweise ein bisschen komisch finde. Aber an sich finde ich den Kader in dieser Saison irgendwie ein bisschen unrund. Deshalb, ja, liegt mir das dieses Jahr nicht so. Da schaue ich mir lieber ein paar West-Teams zum Beispiel lieber an, als die Heat oder so.
Was mich an den Heat so ein bisschen verwundert, bis ich blöd oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ist, dass zum Beispiel jetzt jemand wie Duncan Robinson plötzlich dann doch kein toller Shooter mehr ist, weil er halt einfach nicht trifft und dafür irgendwie jemand wie Max Strus 31,5 Minuten kriegt, der die spielerisch ja rechtfertigt, aber ich weiß nicht, da steht jetzt irgendwie einfach Max Strus halt vorne drin. Ich finde es immer noch komisch. Also ich weiß, warum sie ihn da hinstellen und so, aber das ist irgendwie auch eine blöde Entwicklung, weil halt Duncan Robinson den Vertrag irgendwie abgesahnt hat und Duncan Robinson war ja so ein bisschen on pace, so der nächste Kyle Korver zu werden. Und jetzt ist er halt einfach jemanden, den du eigentlich gar nicht so wirklich brauchen kannst, weil was willst du mit Duncan Robinson, wenn er, was trifft er denn gerade, 34% Dreier trifft, was soll das?
Ja, generell finde ich, in dem Heat-Team fehlt irgendwie noch so, fehlen Wing-Player einfach. Die haben irgendwie gefühlt gar keinen, der mal so einen größeren Flügel verteidigen kann mit also Ausnahme von Butler logischerweise und vielleicht mal Caleb Martin, aber der ist auch nicht der Riese, also der ist jetzt 6'5", also der ist auch eher ein großer Guard und kein Wing, der irgendwie mal LeBron oder so verteidigen kann. Und ja, ich weiß nicht, in dem Heat-Team, da fehlt mir irgendwie einfach zu viel. Und die Spiele, die ich gesehen habe, vielleicht liegt es auch daran, dass ich zum Beispiel das Spiel gegen die Warriors gesehen habe. Das sah einfach nicht schön aus von beiden Teams. Vielleicht ist das so ein Faktor, der damit reinspielt. Also in beiden Spielen sah es da komisch aus. Einmal hat man gewonnen, einmal hat man verloren und beide Spiele waren irgendwie unnötig weird, habe ich das Gefühl gehabt. Vielleicht beeinflusst mich das da gar nicht so stark, aber ich habe aktuell einfach noch nicht das Gefühl, dass die Heat in der Saison so richtig angekommen sind. Und ja, keine Ahnung, vielleicht schaue ich da dann in ein paar Wochen noch mal genauer hin, aber aktuell habe ich nicht so das Bedürfnis, Heat-Basketball zu sehen.
Die Heat sind irgendwie so ein bisschen, das ist ein komischer Vergleich vielleicht, aber ich weiß nicht, ob du es fühlen kannst, wie so ein 7 Jahre alter Mercedes.
Bei Autos bin ich raus, Semmo. Kein Geld dafür.
Nee, ich bin jetzt kein Mercedes-Fan oder sowas, aber wo, weiß ich, Mercedes ist halt so ein edles Auto, ja, mit Qualität und so weiter. Aber einen 7 Jahre mit alten, großen Mercedes will ja eigentlich niemand. Weil entweder du willst halt irgendwie ein Angeber-Auto fahren, Aber dann kaufst du keinen 7 Jahre alten Mercedes, sondern einen neuen. Oder du willst halt keins fahren, aber dann kaufst du vor allem keinen 7 Jahre alten Mercedes. Also es ist irgendwie so, geht so komisch. Es ist nicht schlecht oder so, aber es ist halt auch irgendwie nicht attraktiv.
Vielleicht. Okay, kann ich halbwegs nachvollziehen, den Vergleich, auch wenn ich ihn nicht wirklich fühle.
Jetzt fühlt ihr hier mein Autovergleich nicht. Banausen. Okay, und dann, also es sind noch zwei Teams übrig. Eins hatten wir schon genannt. Sie nennen erst kurz das andere, die Lakers. Die muss ich hier auch nochmal nennen, damit das Länder komplett ist. Aber ich finde es auch wirklich, also ich habe jetzt tatsächlich ziemlich viele Lakers-Spiele gesehen, auch weil ich dann vor allem halt irgendwie auf die Gegner geguckt habe oder weil es, was ich zu Primetime lief und so weiter. Aber diese Offense der Lakers, die ist ja wirklich, also für mich, jetzt kannst du mir ja Banausentum vorwerfen, weil ich irgendwelche geilen Sets und so nicht gesehen habe. Und ja, mir ist auch aufgefallen, dass Darvin Ham oder so versucht hat, tatsächlich das eine, ich glaube, der Torben Adelmann hat es noch nicht auch mal gepostet oder wer war's, ich weiß gar nicht mehr. Adelhardt, sorry. Da sind schon natürlich auch ein paar Spielideen drin, die vielleicht gar nicht so blöd sind irgendwie von Darwin. Das Problem ist halt nur, es geht halt überhaupt nicht auf, weil das Personal das so nicht umsetzen kann. Und ich habe immer den Eindruck, es gibt vier Möglichkeiten in der Offense der Lakers. Also Möglichkeit 1 ist, LeBron sagt, oh, okay, dann bin ich jetzt halt einfach LeBron. So, weißt du, so dieser typische LeBron kommt in Transition und walzt alles aus dem Weg. Und macht dann am Ende entweder einen Dunk oder so einen Powerkorbleger irgendwie und sagt dann so, ich bin LeBron, so läuft die Scheiße hier. Okay, also das kennen wir jetzt halt mittlerweile seit 20 Jahren, das haut mich jetzt nicht vom Sockel in dem Sinne, aber es ist halt immer noch gut. Oder alle machen halt irgendwas und es funktioniert nichts und dann schmeißt du irgendwann mal den Ball zu AD und versuchst den irgendwie im Rücken zum Korb irgendwas machen zu lassen. Das macht er teilweise ganz gut und wenn er dann weiter rausgehen muss und macht, soll ein Jumper werden, dann wird's grauenhaft. Oder du lässt Russell Westbrook einfach Russell Westbrook sein. Dann wird's richtig grauenhaft in der Regel. Weil ich habe auch den Eindruck, dass seine Drives, also jetzt habe ich zufällig kürzlich ein Spiel gesehen, da haben sie eben funktioniert, aber die funktionieren auch einfach irgendwie nicht mehr so. Also er hat immer noch den Speed und er hat immer noch die Power. Aber meine Güte, was der da daneben legt. Und ich habe den Eindruck, der ist einfach enträtselt. Weil die Gegner stellen sich halt unter dem Korb und senden 1, 2, 3, dann springst du hoch und haust drauf und dann ist der Ball weg. Also Das funktioniert halt nicht und am allerschlimmsten ist natürlich, wenn er, wie hier neulich, ich weiß gar nicht, gegen wen war es, in den letzten Sekunden sich gedacht hat, so.
Gegen die Blazers war das war das Primetime-Spiel bei uns.
Ja, genau, gegen die Blazers. Ich laufe mal in die Zone, ach so, ich werde nicht gegardet, ja, dann mache ich mal einen schönen Jumper und dann wird halt so richtig, richtig rumgebrickt. Und was er auch wieder für Airballs durch die Gegend geschmissen hat, jetzt allein schon dieses Jahr, es ist unglaublich. Also ich habe letztes Jahr mal aus Spaß die Russell Westbrook Airball-Compilation angeguckt. Die gingen, ich weiß gar nicht, 25 Minuten am Stück, nur Airballs, das ist unfassbar. Also ich weiß gar nicht, was da los ist. Also auf jeden Fall, das ist grauenhaft. Oder, und das ist halt die vierte Variante, keiner von denen ist entweder auf dem Platz oder kann es halt gerade mal werfen, dann muss halt irgendwer irgendwas machen und da kommt halt die komplette Verzweiflung auf, weil es ist schon relativ oft so, dass zum Beispiel Russ in die Zone zieht, das macht er gut. Er hat auch nach wie vor unfassbar gutes Auge, das muss man ihm lassen, für freie Schützen. Und das war jetzt eigentlich ein Witz, du hättest lachen müssen, weil...
Die Lakers haben keine Schützen.
Sie haben keinen Schützen, genau. Also, natürlich steht da jemand in der Ecke rum, aber warum auch immer er da steht, weil ich, also, ne, wenn dann Stanley Johnson wirft dann halt und dann sagst du, ja gut, der ging nicht rein, weil es war klar. Und bei anderen ist halt auch so und es ist so schlimm. Also, wenn du es jetzt fürs andere Team hältst, ist es natürlich vielleicht amüsant, aber wenn du jetzt Lakers-Fan bist, also mir tun alle Lakers-Fans wirklich, also ernsthaft, das meine ich jetzt nicht ironisch, tun mir hier schon leid, weil das... Also das ist ja das kalte Grausen einfach. Das ist wirklich, also zur Halloween kannst du dann Lakers-Spiel anschauen einfach. Offense.
Ja, viel Spaß macht's nicht, muss ich auch sagen. Vor allem, weil, also man sieht ja bei den Lakers eigentlich schon, sie spielen sich ja, also in der Theorie spielt man sich ja die richtigen Würfe raus. Also wenn die, genau, wenn die die durchschnittliche Field Goal Percentage der Liga treffen würden, also laut Location Effective Field Goal Percentage von Cleaning the Glass, also die sagt quasi, die Würfe, die du nimmst, wie würde die ein durchschnittliches Team treffen, dann wäre das die zweitbeste Quote der Liga nach den Dallas Mavericks. Und de facto ist man die viertschlechteste, was die Quote angeht. Das ist halt einfach schlimm.
Ich meine, muss man auch sagen, die Defense ghosten ja dann auch, also einfach die Dreierschützen draußen und zwar allesamt. Vielleicht außer LeBron, aber der wirft auch keine guten Quoten von draußen, muss man auch dazu sagen. Und du kannst sie auch einfach alle ghosten, weil es fällt mir halt wirklich keiner ein. Also wie gesagt, einer von den zwei White Boys da irgendwie, das könnte hin und wieder mal, wobei ich jetzt hier die Quoten nicht überprüft, muss ich mal nachgucken, bevor ich jetzt hier Mist erzähle, ich schaue auch gerade nochmal nach. Aber ansonsten geht da einfach absolut nichts. Und wenn dann auch diese absoluten Disrespektsbekundungen wie jetzt hier von Nurkic oder so dazukommen, der sieht, was, AD steht irgendwie am Dreier und winkt dann auch noch ab und dreht sich um. Und fängt dann irgendwie an, seine Haare zu zwirbeln und so weiter. Also es ist wirklich absurd. Und du merkst dann aber auch, wie das wiederum, wobei wir jetzt drüber streiten können, hat es wirklich einen Impact, weil sie hätten auch so nicht getroffen, aber wie das dann wieder einen Einfluss darauf hat, dass das Selbstbewusstsein dann irgendwie schwindet oder die Jungs dann irgendwie denken, sie müssen was beweisen und dann teilweise noch mehr Dreier nehmen. Und jemand wie Kendrick Nunn zum Beispiel, von dem ich mir schon erwartet hatte vor der Saison, dass er, wenn er jetzt wieder fit ist und so weiter, eine gewichtige Rolle halt übernehmen kann und vielleicht einfach ein bisschen Scoring und ein bisschen Ballvortrag und sowas übernehmen kann. Das funktioniert auch gar nicht. Auch Patrick Beverley, 22,7%. Da hätten wir noch gesagt, das ist wahrscheinlich noch einer der besten Dreierschützen in dem ganzen Team. Puh, fürchterlich. Naja, also wir haben genug über die Lakers gesprochen. Und dann halt auch die Nets, die müssen wir am Schluss noch krönend erwähnen. Denn ich werde hier nicht über Kyrie sprechen. Aber ich habe auch gar keinen Bock, Kyrie zu sehen, nach dem ganzen Mist, den er fabriziert hat. Deswegen bin ich ziemlich froh, dass er gerade nicht spielt, weil er eben gesperrt ist. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, was soll ich damit anfangen. Also KD ist halt KD, spielt wieder eine sehr, sehr gute Saison. So, und der Rest irgendwie, also es ist, also die Nets sind irgendwie, finde ich, die Utah Jazz des Ostens, was die Belanglosigkeit eigentlich angeht. Wenn man davon ausgeht, dass die Jazz dann irgendwann alles wegtraden.
Ja, kann ich mich nur anschließen.
Ja, also das ist kein Bock-Team der Liga. Gut, wir sind durch.
Yes.
Und zwar, ich war ein bisschen erstaunt, weil ich gedacht habe, okay, heute, naja, gut, wir machen ein bisschen Awards und dann sind wir eigentlich zügig durch und dann gucke ich noch Basketball, aber jetzt sind wir fast schon wieder ein bisschen zu spät.
Ja, wir haben uns nicht gerade kurz gehalten. Aber kennt man von uns ja nicht alles.
Nee, kennt man nicht alles. Wir haben ja auch einen Ruf zu verlieren, ne? Da Eben. Muss man dann schon dran arbeiten. Gut, also ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Ich weiß nicht, was als nächstes geplant ist, aber spielt eigentlich auch keine Rolle. Es kommt auf jeden Fall was.
Wir finden schon cool. Was.
Ich denke auch. Und dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Euch da draußen viel Spaß mit dem League Pass oder mit The Zone oder auf welche Art und Weise auch immer ihr die NBA konsumiert. Also es gibt auf jeden Fall viel zu gucken, was Bock macht und Storylines genug. Die haben wir, glaube ich, heute eine ganze Latte davon angesprochen. Und ich bin mal sehr gespannt, ehrlich gesagt, wie jedes Jahr auf unsere Award Predictions, denn mir sind schon so einige in die Binsen gegangen, möchte ich mal so formulieren.
Ich gehe davon aus, mir auch. Ich habe nicht mitgeschrieben.
Ja, besser ist es auch. Ja, ich glaube auch. Okay, also, dann hau rein, habt eine gute Nacht, ihr da draußen auch und wir hören uns demnächst. Tschaußen.
Servus.